Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Morgen.
Bonsoir, bonsoir.
Bei dir ist abends.
Bei mir ist eher abends, ja.
Ja?
Kommt drauf an, wo man ist auf der Welt, wie spät es gerade ist.
Ja, wenn wir wieder unsere amerikanischen Zuhörer.
Wir haben auch internationale Hörer auf jeden Fall und insofern.
Ich finde es immer wieder erstaunlich. Ich habe da neulich mal wieder reingeguckt in dieses Ranking, wie hoch die USA sind, Alter.
Ja.
Also logisch. Das müssen ja Leute im Urlaub sein oder so, oder?
Quatsch. Das sind unsere amerikanischen Hörer in Übersee. Schönen Gruß.
Mhm. Die mal kurz Deutsch gelernt haben, um uns zu hören.
Vielleicht mögen die einfach nur den Klang der Stimmen. Und verstehen das gar nicht.
Das wäre so lustig, ey, wenn wir dann so in anderen Ländern irgendwie ein ganz anderes Produkt sind. Also weißt du, das ist da so ASMR-Geschichten oder sowas.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist das so. Ja, aber vielleicht sind es auch Urlauber.
Ja, denke ich schon.
Möglich.
Ja.
Da decken wir schon eine Menge Länder ab. Als ich da in die Statistik reingeguckt habe, waren ja nur wirklich, waren ja an die 50 oder 60 Länder waren da drin.
Mhm.
Also teilweise so mit ein, zwei Streams, aber
ja, eben, das muss
in den hinteren Bereichen, aber dann schon auch sehr ungewöhnliche Länder. Länder, von denen ich noch nie was gehört habe in meinem Leben.
Und die Schweiz ist vor Österreich, ne?
Ist die Schweiz vor Österreich?
Oder?
Weiß nicht. Weiß nicht auswendig. Ich gucke da sehr selten rein.
Hm.
Ist das so, ja?
Ich glaube, ja.
Das sind da deine Fans. Müssen ja deine
muss
Fans
so sein.
Ja, klar, logisch.
Siehst du, die haben auch mal kurz Deutsch gelernt für uns.
Die Schweizer Gefolgschaft.
Mhm.
Und die verstehen uns, ja, ganz normal, oder?
Sollte drin sein.
Sollte drin
schon,
sein.
Ja.
Das ist ja, stimmt, du schaltest ja da auch um, wenn du telefonierst, komplett auf eine andere.
Na klar.
Auf eine andere Färbung der Sprache.
Mhm.
Das ist wie bei Isa, wenn sie mit der Heimat telefoniert. Das fand ich auch immer lustig, dass die Chinesen dann auf einmal komplett in diesen Wiener, österreichisch Alpendialekt verfällt. Von einer Sekunde zur anderen. Das ist schon, fand ich schon immer sehr erstaunlich. Ich habe mir das gerne angehört.
Ja, ich finde es auch immer wieder abgefahren, dass man mit den Sprachen meistens auch so die Tonlage wechselt.
Ach, ist das so, ja?
Ist das bei dir auf Serbisch nicht so?
Du meinst, weil wir dann klingen, als würden wir uns beschimpfen? Wie die Araber zum Beispiel.
Nee, nein,
nein,
da geht es gar nicht jetzt um Dynamik oder Lautstärke oder so.
Jebote kann auch liebevoll gemeint sein.
Ja, ich weiß. Nein, ich meinte wirklich die Tonlage. Also, dass du irgendwie tiefer, höher, sonst was sprichst.
Ja, möglich.
In der Muttersprache.
Achte ich nicht drauf. Könnte sein. Bei dir ist Schweizerdeutsch dann ein paar Oktaven höher oder wie läuft das?
Ich weiß gar nicht, ob es höher oder tiefer ist. Aber definitiv anders.
Anders, aber du weißt nicht, ob höher oder tiefer. Müssen wir mal messen.
Mhm.
Mit einem Seismographen oder womit man das auch immer misst.
Seismographen. Kommt da die Richterskala zum Einsatz?
Ha. Natürlich kommt die zum Einsatz, ja.
Oh,
kann man mit der Richterskala nicht alles messen?
Natürlich.
Außer Filmgeschmack.
Na. Da waren wir das ganz am Anfang immer. Mal, oder? Dass wir eigentlich gesagt haben, das müssen wir mal einführen. Das wäre eigentlich ganz gut. Die Richterskala.
Ja, ich habe es mal scherzhaft ab und zu erwähnt, ja.
Ja.
Passt ganz gut.
Mhm.
Aber
die schlägt heute wieder aus.
Schlägt die heute wieder aus?
Ja, aber hallo.
Wollen wir mal gucken, wohin die Richterskala so schlägt.
Ja, ja, wir haben ja einiges auf der Uhr.
So sieht's aus, ja. Wir müssen uns ranhalten hier. Geht ja langsam Richtung Ende des Monats. Insofern müssen wir die Auftragsfirma abhaken für unsere Feinpinkel der AuftragssupporterInnen.
Mhm. Und deswegen heute gleich zwei davon.
Heute gleich zwei davon. Einer am Anfang, einer am Ende.
Mhm.
Das ist der Kurs für diese Episode am Freitag. Ihr seid bei den Bewegtbild-Banausen und dann lass uns loslegen.
Machen wir. Können wir gleich mal mit Raten einsteigen.
Steigen wir mit Raten ein. Und der erste Film, den widmen wir so ziemlich unseren ersten Hörer der ersten Minute und ersten Stunde unserer Testfolge, die hat er schon zugeschickt bekommen. Der gehörte zu den auserwählten knapp 10 Leuten, die unsere Testfolge damals gekriegt haben, die wir dann auch mit dicken Eiern wie bei Pompoko released haben, weil wir gesagt haben, komm, scheiß drauf, boxen wir einfach raus in die Welt. So auch wenn geil. Das die erste Folge ist, die sich Leute anhören, scheiß drauf. Das war eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern es war einfach nur so zu testen, ob man sich das anhören kann und dann an irgendwelche Kumpels geschickt.
Und ist jetzt eine der meistgehörtesten Folgen?
Ist eine der meistgehörtesten Folgen, ja klar, weil die halt ganz am Anfang steht.
Ja.
Und einer von diesen Ausgewählten war Erik damals und der meinte, go for it.
Mhm.
Und jetzt sind wir hier bei Folge, was ist das, 347?
48.
348, meine Fresse.
Ja. Mhm.
So weit ist es gekommen seit der.
Ist krass, ne?
Seit dem Anja Pilot. Und die Supporter-Episoden wollen wir nicht mitzählen. Und die Kino-Trailer-Episoden und die Supporter-Specials und was da noch alles dazwischen war. Ja, wir kommen schon auf über 500 auf jeden Fall. Da sind wir schon weit drüber.
Damn, das ist bald 5 Jahre her und Erik ist tatsächlich von Anfang an dabei gewesen.
Ein treuer Geselle.
Oh ja.
An unserer Seite. Gut, dann, und ja. Der hat uns den Film Nico reingeworfen.
Mhm.
Above the Law im Original.
Das ist so krass, ich habe diesen Namen schon voll oft gehört, also den Filmtitel, den deutschen Nico noch nie.
Was bei mir ist umgekehrt. Ich hätte nicht gewusst, wie der im Original heißt.
So lustig. Ich
kenne halt den deutschen Titel seit jeher.
Mhm. Ja, ich fange gerne an.
Ich kann auch anfangen, wenn du willst. Ich habe mir was aufgeschrieben hier. Aber wie du willst.
Ja, jetzt streiten wir uns schon drum, wer anfängt. Sonst ist es immer andersrum.
6,5, sage ich.
Okay, notiere ich. Ich sag 7,5.
Okay.
Mute ich hier.
Uiuiui, Ballsy, Ballsy, yeah, steigt da ein.
Pompoko-Style, hast du ja gesagt.
Die Richterskala.
Finde ich super mit Pompoko, Alter.
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wenn wir Pompoko erwähnen, dann heißt das dicke Eier, dicke
Auf
Eier.
Auf jeden. Großartig.
Ja.
Jetzt hätte ich gerne ein passendes Sample dazu gehabt, aber habe ich nicht. Machen wir den.
Good. Very good.
Ja, Stallone passt natürlich auch immer.
Immer, wenn es um dicke Eier geht.
Sowieso.
Ja, und das passt auf jeden Fall auch zu unserer Hauptfigur hier. Nico Toscani.
Der hat auch dicke Eier.
Und viele Jobs. Ich finde das so geil, wie es einfach schon in der, ich glaube, es war sogar in der Tagline oder in der Inhaltsbeschreibung schon mit drin, was er einfach alles kann und ist. Er ist nämlich ehemaliger CIA-Agent, Aikido-Experte und knallharter Cop in Chicago.
Das wird auch im Vorspann, wird das schon angerissen, dass der dieses Aikido-Training hatte und dass der als Weißer da so alle niedergemetzelt hat und so hin und her. Und das finde ich schon ganz witzig, dass man im Intro schon einbaut, dass der übelste Skills hat.
Ja, aber muss man, finde ich, auch so ein bisschen, weil du sonst ja nicht glaubst, dass er da so abgeht.
Wir machen ja nicht alle Filme. Also weiß nicht, bei jedem Verdammt-Film hast du jetzt nicht so eine Vorgeschichte, sondern musst ihm halt abnehmen, dass er ein Badass.
Naja, aber Aikido war halt noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Also das darfst du ja auch nicht vergessen. Wir sind hier 88 im Release-Jahr und da war Aikido noch kein Thema.
Beide Auftragsfilme übrigens heute aus dem Jahr 88. Ist mir aufgefallen.
Ach ja, stimmt.
Witzigerweise. Ja, hast du recht. Gut, Aikido, stimmt, war noch nicht so populär wie Kung-Fu, Karate und die ganzen anderen verwandten Kampfsportarten.
Mhm. Ja, und ich finde gerade vor dem Gesichtspunkt, dass das hier sein Debüt ist, haben sie das schon clever aufgezogen.
Mhm.
Weil das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das
nee, ich
ist halt
nicht.
Echt der erste Film von Steven Seagal und das halt gleich in der absoluten Hauptrolle.
Ja, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Aber war ja wohl ein spektakuläres Casting, was er eingelegt hat.
Das passt halt auch wieder so zu allen Geschichten, die man über Steven Seagal gehört hat, ey.
Es ging so weit, dass die Schiss hatten, die Casting-Agenten und die Produzenten des Films, als sie gesehen haben, wie der da abgeht und irgendwelche Leute niedermetzelt, haben sie gesagt, so okay, können wir den irgendwie loslassen auf die Kamera. Schon witzig.
Ja, aber das war gestaged. Und
ja, es war gestaged.
Das hat er denen aber nicht erzählt. Ja.
Mhm. Würde mich jetzt bei ihm auch nicht wundern, dass er sowas eben nicht gestaged macht. Also ist schon eher ungewöhnlich, dass es gestaged war.
Ja, er hat ja einen ähnlichen Ruf dahingehend wie Van Damme und Konsorten, dass der ziemlich drauf scheißt und halt auch schon eine Menge Stuntman verletzt hat.
Ja, der hat da gute Kollateralschäden, was die Verletzung von anderen Filmcrew-Mitgliedern angeht.
Und was ich echt auch immer wieder beeindruckend finde, weil wir haben ja jetzt schon nach und nach so den einen oder anderen Seagal-Film hier gehabt. Ich finde das so lustig, weil der ist immer oder oft umgeben von auch wirklich guten Schauspielern. Und er ist aber immer im Zentrum der Geschichte und ist damit aber auch fast immer der schlechteste Schauspieler.
Ja, normal.
Ja, normal, aber wie absurd ist das, dass der Schlechteste im Cast im Zentrum der Geschichte steht?
Ja, ist bei Pauly Shore-Filmen auch ähnlich. Also mir fallen schon ein paar Schauspieler ein, wo ich sage, das würde ich so unterschreiben.
Ja, und ist wahrscheinlich auch mit Dwayne Johnson so. Also es ist ja heute noch irgendwie ein Phänomen, dass das halt gerade bei so Actionfilmen hast du das voll oft, dass dann aber, weil die so groß aufgezogen werden, dass dann irgendwie der Cast drumherum oftmals auch irgendwie namhafte Leute sind.
Ja, oder krasse Antagonisten zum Beispiel. Also
Alarmstufe
Rot ist ein gutes Beispiel. Oder Tommy Lee Jones und so, weißt du, als Antagonisten, das sind alles Hochkaräter. Erik hat auch irgendeinen Film von ihm in den Lostopf geschmissen, wo Michael Caine wohl den Antagonisten spielt. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Ja, wenn du Michael Caine neben Steven Seagal schauspielerisch vergleichst. Also.
Ja, und Henry Silver, der hier der Antagonist
ist.
Ist auch ein großer.
Ja. Wieder The Chin. Henry The Chin Silver. Zieht sich durch die letzten Folgen.
Ja. Und ich meine, Sharon Stone und Pam Grier, Alter, die sind alle auf jeden Fall um Längen besser als ein Steven Seagal. Und
das ja, voll.
Ist echt lustig immer.
Wobei Sharon Stone hier schon das klassische Gegenteil ist von deiner alten Floskel dankbare Rolle, weil das ist auf jeden Fall, das ist eben das komplette Gegensatz von einer dankbaren Rolle. Ja. So, sie spielt halt wirklich nur die
absolutes Beiwerk.
Die Ehefrau, die Schiss hat um ihren Mann.
Aber, Alter, also die holt alles raus aus dem bisschen, was sie hier machen darf.
Das schon, ja, klar.
Ist echt krass.
Aber unterfordert, halt, mega unterfordert.
Ja, ja. Logisch. Aber das war ja auch, also ihre Anfänge, oder nicht? 88.
Ja, klar, Total Recall und so, Basic Instinct, so der große Durchbruch kam erst danach, aber ja, die hatte schon vorher hier so, ja gut, okay, das waren jetzt keine großen Filme, aber bei Quatermain und so war sie halt so, war sie schon die weibliche Hauptrolle neben Richard Chamberlain und so, die hat schon...
Ach stimmt, Alter, das war Sharon Stone.
Wie ja, das war Sharon Stone, also die hatte schon größere Rollen als hier. Das ist, ja. War noch nicht ihre ganz große Glanzzeit, aber trotzdem.
Ja, und das finde ich halt alles in der Kombination irgendwie so beeindruckend, weil das ist ja ein absoluter No-Name gewesen. Den stellen die hier ins Zentrum der Geschichte, weil er halt ein krasser Kampfsportler ist.
Mhm.
Und dann denkt man sich offenbar, ja, schauspielerisch, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Das ist richtig.
Und in manchen Szenen fühlt es sich halt auch genauso an. Also, Alter, ich gerade in seinen paar Szenen, die er mit Sharon Stone hat, dachte ich so, Alter, wow, sie macht alles richtig und er ist stellenweise so hölzern, hey, das ist so hart.
Die Chemie ist super, ja. Die ist so wie Liz Taylor und Richard Burton in Katze auf dem heißen Blechdach.
Mhm, genau.
Das ist das Pendant. Das Action-Pendant.
Ja. Regisseur war hier übrigens Andrew Davis. Von dem ist auch Under Siege. Und ich meine, Alter, The Fugitive, Collateral Damage, der hat schon ein paar große Filme gemacht.
Mhm. Auf der Flucht ist das für die deutschen Zuhörer. Alarmstufe Rot.
Ja, danke.
Aber ja.
Und hat das geschrieben mit Steven Seagal und Steven Pressfield. Und von dem stammt immerhin The Legend of Bagger Vance.
Ja, das ist der bekannteste Film aus seiner.
Und Ronald Lieder. Shusett ist noch gelistet.
Mhm.
Eine Menge Autoren für dieses Debütwerk von Herrn Seagal, Alter.
Eine komplexe Story, was willst du machen?
Ey, wobei, ja, also ich finde, die nimmt tatsächlich hin und wieder ein paar Wendungen, wo ich dachte, Alter, was? Also so... was da alles mit wem zusammenhängt und so.
Ja,
und
ich weiß, was du meinst. Da kommt plötzlich dann irgendwie eine ganz andere illegale Tätigkeit zum Vorschein, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja. Und denkst so, okay, woher kommt das jetzt plötzlich?
Und klar gibt es dann wieder diese Erklärbär-Szenen, aber für so ein Action-Vehikel schon unnötig, ich will nicht sagen komplexe Handlung, aber halt irgendwie dann doch so verschachtelt, also das hätte es nicht gebraucht, glaube ich. Aber egal, erzählen wir erstmal, was hier passiert. Also eben Nico Toscani ist der krasseste Motherfucker. Wir haben am Anfang eine Montage, wo erzählt wird, warum er so ein krasser Motherfucker ist. Aikido-Experte und halt echt auch da angesehen von den krassesten, weil er selber dann auch unterrichtet. Und das eben als, er wird schon erzählt, dass er weiß ist, weil er schließlich italienischen Background hat. Das wird auch noch erzählt in so einer schönen Einstiegsmontage, dann Jugendbilder von ihm und er erzählt, dass er aus Sizilien kommt und deswegen wird hier auch das ein oder andere Mal unter anderem Italienisch gesprochen, weil Nico Toscani ist hier mit vielen Sprachen unterwegs. Da wird Japanisch gesprochen, ein bisschen Spanisch spricht er auch noch, also hat alles drauf.
Multi.
Ja.
Multitalent.
Eben. Krass in jeglicher Hinsicht. Ja, nee, wie geht's jetzt weiter? Drogenring, ne? Der ermittelt gegen so einen internationalen Drogenring.
Mhm.
Und da kommt's FBI auf den Plan und Nico entdeckt, dass das ein korrupter Haufen ist. Und will das aufdecken. Und das gelingt natürlich nicht, so wie er sich das vorstellt. Ja, und ich weiß nicht, also wie können wir jetzt erzählen, was Henry Silvers Figur Zagon hier für eine Funktion hat?
Auf jeden Fall ist er der Oberbösewicht, das können wir erwähnen.
Ja.
Was er jetzt genau macht, weiß nicht, ob das schon in Spoiler-Territory
fällt. Das frage ich mich nämlich auch. Also der ist auf jeden Fall bekannt dafür, dass er Leute mit Drogen foltert. Also der spritzt denen Substanzen, die halt durchdrehen lässt oder im Idealfall dazu führt, dass sie die Wahrheit sagen.
Mhm.
Und das macht er total gerne und ist halt einfach irgendwie, es wird nicht groß erzählt, warum der so böse ist, aber der ist ja der Antagonist.
Mhm.
Und dann gibt es eben noch die Rolle von Pam Grier, die ist selber Polizistin und wird dann Nico an die Seite gestellt, damit er jemanden hat, um den man sich Sorgen machen kann, oder? Weil so viel andere Funktion hat sie nicht. Auch wenn Pam Grier hier aus dem bisschen, was sie da machen darf, auch eine Menge rausholt, finde ich.
Mhm. Ja, die verstehen sich auf jeden Fall gut.
Ja, aber was ist so ihre Funktion? Also ist jetzt, wobei, sie kommt ja dann selber auch auf ein paar Sachen, aber da kommt Nico ja auch drauf, aber halt so unabhängig voneinander. Es ist irgendwie... Mhm.
Ja. Ich habe das nicht weiter hinterfragt, wenn du darauf hinaus willst. Also ja, logisch. Also,
naja, ich finde, bei manchen
Film braucht halt auch ein paar, auf der guten Seite. Wenn du so viele Antagonisten oder böse Gesellen hast, dann musst du natürlich auch neben deiner Ehefrau und so musst du ja schon irgendwie ein, zwei positive Charaktere reinstellen.
Das ja, das stimmt schon. Aber das ist hier, glaube ich, schon auch ein Konzept des Films, dass er eben ziemlich schnell recht alleine dasteht, weil eben um ihn rum sämtliche Leute korrupt sind.
Mhm.
Und er dann natürlich auch mit seinen Methoden, weil das ist, wird ja am Eingang schon erzählt, dass er eben natürlich der unbestechliche Typ ist und der, so einer der wenigen anständigen Cops, aber halt trotzdem auch die Sorte, der auf Regeln nicht allzu viel gibt.
Mhm.
Ja, das ist so irgendwie der einzige Fehler, der ihm angedichtet wird, dass er halt da nicht immer regelkonform unterwegs ist. Aber natürlich mit einem wahnsinnig großen moralischen Kompass unterwegs und halt der Held des Films. Ich finde es bei der Handlung echt tricky, irgendwas zu erzählen, weil man würde wahrscheinlich relativ schnell ins Spoilerbereich kommen.
Also unterm Strich ist es ein Steven Seagal-Film. Also selbst wenn du wahrscheinlich erzählen würdest, worum es jetzt im weiteren Verlauf geht, geht es ja primär um die Action und was da passiert und wie er die Leute ummäht. Also weiß nicht, ob jetzt einer Story-wise jetzt sich so einen Film anguckt oder ob er jetzt, weißt du, ob man sich hier spoilern lassen kann, weißt du, was ich meine? Weil das ist nicht das Genre, wo man theoretisch ist es, also ich finde, es ist scheißegal, aber wir müssen es
natürlich brauchen wir auch nicht erzählen.
Nee, wir brauchen es nicht.
Okay.
Aber niemand guckt einen Seagal-Film, weil er sagt, das ist jetzt eine krass komplexe Handlung. Hat mir gefallen von der Story.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das ist wahrscheinlich selten das Fazit.
Ja, müssen wir noch ein paar andere Leute erwähnen, schauspielerisch. Also auf jeden Fall, dass das Filmdebüt von John C. Reilly ist.
Den ich nicht gesehen habe.
Ich auch nicht.
Wie ist er entgangen?
Aber okay. Er ist gelistet
ja, als ich hab's gelesen dann.
Thug in Bar.
Was ja ein lustiger Hint ist zu Step Brothers, wo ja. Die ja den Film gucken.
Ja, ja, stimmt.
Das ist schon ganz witzig.
Mhm.
Aber ja, nee, John C. Reilly habe ich nicht gesehen. Aber es ist sowieso so, also ich habe auch einen anderen Film gesehen, wo ganz viele Leute irgendwie so ihre ersten Rollen haben. Irgendwie, keine Ahnung, einer schreit wohl aus dem Fenster und das war dann hier, wie heißt er denn, von Walking Dead und von Henry Portrait of a Serial Killer, Mike Rooker.
Mhm.
Und so eine Leute, weißt du, wo ich dann denke, so, Alter, das ja, kenne ich doch in der Szene nicht, dass das irgendwie Mike Rooker vor 50 Jahren war, weißt du. Und da sind mehrere von dieser Sorte aufgetaucht in dem Film und ich dachte nur so, okay, keinen von denen erkannt. Aber stolz drauf, Michelle Monaghan zumindest erkannt zu haben bei Konstantin. Die habe ich.
Ja, stimmt, hat man neulich erst. Ja.
Die hatte ich zumindest erkannt. Ja, schon abgefahren immer.
Ja, also glaubst du, müssen wir sonst niemanden mehr erwähnen?
Nee, denke, aus dem Cast haben wir jetzt alle.
Okay.
Also, Henry Silver schon ewig im Geschäft, ist auch erst vor 2 Jahren oder so gestorben. Hatte ich schon damals in irgendwelchen Jerry Lewis-Komödien aus den 50ern, 60ern, dieses Tinderfeller war er sogar schon im Cast. Also. Mhm. Ewig ja,
der
dabei.
Hat schon eine sehr markante Fresse.
Voll, ja. Und die hat man ja meistens so diese 50er, 60er Jahre, 70er Jahre Schauspieler aus Dreckige Dutzend oder so, hat man ja meistens in den 80ern irgendwie in diesen Actionfilm rausgeholt. Mhm. Und die waren dann plötzlich die Antagonisten bei irgendwelchen Filmen. Also.
Na, aber wir hatten den ja auch in Ghost Dog zuletzt.
Ach richtig, bei Ghost Dog war er auch dabei. Ja. Da war er ja auch einer von den Mafiosi.
Mhm.
Hast du recht, ja. Stimmt. Ja, sehr markant. Hast du recht. Ja. Wie ging es dir mit dem Film?
Erstaunlich gut.
Erstaunlich gut?
Ja.
Oha, okay.
Ja. Also ich meine, der geht 1:39 und der hat schon ein paar Schauwerte.
Mhm.
Und ja, also natürlich immer wieder so ein Wechsel auch zwischen, man kann sich halt echt gut drüber lustig machen. Und irgendwie fasziniert mich das. Also jetzt ist jetzt kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber ey, gerade für so ein Debüt und das alles irgendwie in der Kombination mit den Leuten hier, ich mich auch über Pam Grier gefreut und so, ich bin hier gut durchgekommen.
fasziniert dich, so.
What's so fucking funny?
Wie ging's dir damit?
Ich kann dir sagen, du hast hier einen Fehlstart hingelegt, weil ich kann Eriks Egal-Fetisch nicht ganz nachvollziehen. Also dieses Stoische mit irgendwelchen komischen Handbewegungen, da irgendwelche Leute umnähen. Ich glaube, er hatte tatsächlich mit Alarmstufe Rot 1 und 2, die ich ja sehr gut fand, waren das für mich so die einzigen Highlights. Alles, was ich sonst von ihm gesehen habe, und ich glaube, da kommt auch kein Film ran, kann ich nichts mit anfangen, Alter. Der Film hat einen guten Kill für mich, ganz am Ende, den ich jetzt auch nicht verraten will, aber da habe ich mal aufgehorcht und habe gesagt, okay, geht doch. Alles, was davor war, war irgendwie lame und hast ja schon anhand der Story gesehen, die wir versuchen nachvollziehen, ein bisschen wirr. Haben dann alles Mögliche reingepackt. Seine Background-Story war auch irgendwie peinlich und er ist halt auch nicht charismatisch, sondern ich finde es halt.
Aber das unterscheidet sich doch jetzt hier nicht groß von Alarmstufe Rot 2, oder?
Also, erstens mal hat er punktet Alarmstufe Rot durch Gary Busey und Tommy Lee Jones und diese ganze Terroristentruppe auf dem Schiff. Das fand ich schon mal.
Ja, aber den zweiten fandst du ja auch gut. Und
den zweiten fand ich auch
gut. Hast du halt einen Zug statt ein Schiff, aber.
Ja, aber das sind ja auch gute Leute im Antagonistencast. Das ist ja für mich schon.
Ja, aber hier doch auch.
Ja, also, gut, Henry Silver und so, aber kommt da nicht mit.
Aber und so diese konstruierte Backstory und dass er halt der krasseste Typ ist in allen Belangen, das unterscheidet sich doch nicht.
Naja, aber es wirkt irgendwie billig. Das wirkt hier so B-Film, videothekenmäßig. Alarmstufe Rot zum Beispiel gar nicht. Alarmstufe Rot ist für mich so Kinofilm-Flair. Auch wenn Steven Seagal dann natürlich auch nicht schauspielerisch groß was zeigt, aber es waren irgendwie geilere Filme. Seine ganzen anderen Filme ist halt so, weiß nicht, ist halt so Videotheken-Action, die ich halt nicht geil finde, weil ich ihn halt nicht mag.
Okay.
Als Typ.
Ja, ich kann mich über ihn halt echt gut amüsieren.
Ja, ich bin ja auch nicht so ein Typ für unfreiwillige Komik und dass ich mich darüber lachen kann. Ich bin dann eher so, dass mich das nervt, sondern ich komme da schwer durch so einen Film, durch unfreiwillig lustige Momente. Das klappt selten. Also es gab schon Filme, wo das geklappt hat, aber in den meisten Filmen warte ich den Film, weil ich halt drauf war, dass der vorbei ist. Weil ich merke, okay, ist nicht geil. Da bin ich halt.
Na dann. Oh je, oh je.
Und das ist einer von denen, wo ich sage, nee. Hat mich nicht gecasht.
Schade. Ja, dann habe ich wirklich einen guten Fehlstart hingelegt.
Ja.
Okay, dann erzählen wir mal noch, dass der 7,5 Millionen gekostet hat und fast 19 Millionen eingespielt hat.
Nicht so schlecht.
Ja, eben. Und wenig überraschend, dass sie sich dann gedacht haben, ey, ist das mit diesem Steven Seagal?
Können wir ausbauen.
Ja, verfolgen wir mal weiter. Aber ja, also die Kritik ist natürlich nicht sonderlich angetan von dem Film. Können wir mal zu den Punkten kommen. 6,0 sind es nämlich auf IMDb. Metascore ist bei 45 und Letterboxd 2,9. So, wo bist du gelandet?
Meine Punkte sagen 4.
Oh fuck.
Ich sag ja Fehlstart.
Okay, ja, deutlich, weil du bist nur einen halben Punkt daneben. Ich bin mal 7.
Eine 7 noch von dir. Es gab schon mal einen Steven Seagal-Film, wo du... Ach ja, dieser Deadly Revenge, wo du auch schon viel versöhnlicher warst als ich. Und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert und dachte so, okay, Lee feiert das irgendwie, was der Typ da macht. Und da war es schon so, dass ich irgendwie bei 4,5 oder 5 war und du irgendwie bei einer 7 oder 7,5.
Ich finde es halt bei so Kampfsportfilmen immer geil, wenn du den Leuten ansiehst, dass sie was drauf haben. Und das ist halt bei Seagal, also sie mag ein wirklich beschissener Schauspieler sein, aber Kampfsport kann er.
Hat er definitiv drauf, aber ich finde, das Aikido macht ehrlich gesagt so filmmäßig wenig her. Weil er macht irgendwie diese schnellen Handbewegungen und der Gegner fällt um.
Ja gut, das was muss ich man auch aber richtig, aufzuschätzen wissen. Also guck mal, zum Beispiel bei Taken hast du auch nur so Infight-Geschichten mit ganz kleinen, kurzen Bewegungen und wenig Ausladen.
Ja, okay.
Im ersten, ne? Und dann macht Liam Neeson auch mit ganz kurzen, knappen Handbewegungen halt die Leute platt. Und ich fand's grandios.
Ey, aber wenn verdammt so ein Roundhouse-Kick macht oder so hin und
natürlich,
her in der
das
Luft,
ist das ist viel ausladender viel und her. Das ist mehr Show, klar. Aber ich finde, das ist eben, also bei sowas, gerade bei diesen ganz kurzen, knappen, kleinen Sachen, so musst du halt mehr können. Also, ja, es ist ein bisschen paradox jetzt, weil natürlich ist Van Damme konnten natürlich auch eine Menge. Aber ja, wie auch immer, ich find's cool. Also ich mag das, wenn Kampfsport halt gut inszeniert ist.
Jetzt gab's ja nicht nur Kampfszenen in dem Film, sondern es gab ja auch zum Beispiel Schießereien. Und Alter, diese Schießereien in diesem Parkhaus war auch so unangenehm inszeniert, weil es war wie aus so einem Western aus den 40er Jahren. du hast erstmal den einen gesehen, wie er hinter der Säule so mit der Pistole schießt, weißt du, und dann war die Kamera irgendwie bei dem anderen, der so hinter der Säule steht und mit der Pistole schießt, und du hast überhaupt nicht beide in einem Shot gesehen, oder?
Ja, ja.
Wo die Kugeln eintreffen, und ich dachte so, Alter, wie billig.
Das ist total wild geschnitten, ja.
Wie billig ist das denn geschnitten, so? Das ist so wie so diese Schwarz-Weiß-Western von damals, wo du so den einen schießen siehst und dann den anderen schießen und dann fällt einer um. Da dachte ich auch so, Alter, nee, das ist billig, Alter. Das ist echt billig. Naja.
4 Punkte, Mann.
Ja, 4 Punkte.
Du Hater, das gibt's ja nicht.
Sorry an alle Nikos da draußen, aber das war scheiße.
Gott, ey, das darf doch nicht wahr sein. Wer gibt dir hier 4 Punkte für so ein Meisterwerk?
Nee.
Wow.
Der landet auf jeden Fall nicht im Regal.
Okay.
Das wird wohl bei den 2,5 Filmen von Steven Seagal bleiben, wenn man die einsame Entscheidung noch dazu zählen will, wo er die absolute Nebenrolle ist. Das ist noch ein Film, den man sich angucken kann. Ansonsten bezweifle ich, dass ich mir da eine Box hole von ihm.
Tja, schade.
Tja, Grüße an Erik. Aber Lee hatte Spaß. Halbwegs.
Immerhin.
Und ich so.
What's so fucking funny?
Immer das Gleiche mit dem, ey.
Naja, schauen wir mal. Ich habe ja noch eine Komödie heute.
Why? No, why is it always this shit with
you? Du hast noch eine Komödie?
Ich habe eine Komödie heute noch im Gepäck. Insofern, vielleicht wird's ja noch lustiger.
Ja, vielleicht.
Vielleicht. Das ist ja ich möchte mich da nicht festlegen.
Eben, Komödien deinem Geschmack, das ist ja manchmal so eine Sache.
Eben.
Aber jetzt bin ja erstmal ich dran.
Ja.
Und jetzt gucken wir mal, ob ich das hier von eben zurückgeben kann, weil das läuft definitiv auch unter dem Begriff Klassiker. Und ich habe mir den angeguckt, weil ich mir jetzt in den letzten 5 Jahren viel zu oft anhören musste, immer wenn es um diesen Film ging. So, was, den hast du nicht gesehen, den musst du jetzt endlich mal gucken.
Von mir?
Ja.
Von mir?
Natürlich von dir. Ich habe mir jetzt immer hier sehr zu Herzen genommen, was mein geliebter Podcast-Partner immer wieder so erzählt. Und das ist ein Film, von dem ich weiß, dass er bei dir sehr hoch im Kurs steht. Und den muss ich also sehen. Habe ich dann gemacht.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Mhm.
Lustigerweise habe ich auch den nächsten Film, der auf deinem Mist gewachsen ist, wo ich gesagt habe, okay, den hast du mir schmackhaft gemacht und deswegen gucke ich mir den demnächst an.
Okay.
Aber lustiges Timing.
Ja, geil.
Jetzt bin ich gespannt nach dem Aufbau.
Mhm. Dieser Film hat dem Regisseur den Spitznamen Bloody Sam verschafft.
Oh, ich weiß, welcher Film das ist.
Alter. Ja, als Fan musst du natürlich wissen, welcher Film das jetzt ist.
10 Punkte.
The Wild Bunch aus dem Jahr 1969.
Sehr krass.
Auf Deutsch, The Wild Bunch, sie kannten kein Gesetz.
Geil.
Das ist schon wieder so ein geiler deutscher Titel. Ja, also.
Ja, der schwebte mir tatsächlich gerade vor Augen, als du so angekündigt hast. Große Lücke und so, dachte ich so, ha, The Wild Bunch geguckt.
Definitiv eine große Lücke. Aber wir haben ja schon mal festgestellt, dass ich von Sam Peckinpah noch nicht allzu viel gesehen habe.
Stimmt.
Und Straw Dogs steht ja auch noch weiter oben auf meiner Liste.
Aber der steht auch auf meiner Liste, wie wir wissen.
Das ist zum Beispiel so ein Lusthopf-Film, ne?
Das ist eine Lücke, da gucke ich definitiv, da würde ich mal das Los wuchern, ja. Oder du.
Ja, also den werde ich auch unbedingt sehen.
Kennst du The Getaway von ihm? Den Steve McQueen-Film?
Nee, auch nicht.
Den hast du auch nicht gesehen?
Nee.
Okay, interesting.
Ja, gleicher DOP übrigens hier.
Okay.
Wie bei The Getaway. Lucien Ballard, der hat schon für Kubrick The Killing gemacht und The Party, diesen Peter Sellers-Film.
Geil.
Den wir auch schon hatten, den hat er auch gemacht. Also gute Bilder kann er. Das ist hier nämlich auch nicht unerheblich, wer hier die Kamera gemacht hat. Ja, geschrieben Waylon Green, von dem, der hat 38 Credits und von dem stammten schon Sorcerer, den wir ja auch schon hatten, Wargames und Robocop 2, also schon auch den ein oder anderen großen Film gemacht. Roy N. Sickner. Das ist hier sein einziger Credit und von dem stammt die Geschichte, Alter. Und das ist so krass. Das ist sein einziger Credit, weil der ist eigentlich Stuntman.
Okay.
Und von dem stammt aber die Geschichte zu diesem Film. Und Waylon Green haben sie dann geholt, weil der halt ein renommierter Autor ist. Und der hat das zum Drehbuch umfunktioniert. Und
krass.
Rausgekommen ist The Wild Bunch. Schon abgefahren. Und das halt auch dann zweifach Oscar nominiert. Und eine der Nominierungen, Best Screenplay. Schon ganz geil.
Ein Credit. Also
für so einen Stuntman.
Und schon eine Oscar-Nominierung.
Ja, er war noch nominiert für beste Musik. Und in beiden Fällen hat Butch Cassidy den Oscar bekommen.
Ja, Western-Konkurrenz.
Mhm.
Der harmloseren Art, sag ich mal.
Ja, den kenne ich ja auch noch nicht.
Krass.
Ne.
Noch eine Lücke.
Da gibt's einiges, ja. So, die Handlung. Also nee, erstmal noch die Tagline, die finde ich nämlich ganz nett. die lautet: The land had changed, they hadn't. The earth had cooled, they couldn't. Weil das nämlich die Zeit, in der das hier spielt, die spielt eine recht große Rolle. Weil wir sind im Jahr 1913, was ja für einen Western schon wahnsinnig spät ist.
Mhm.
Und das ist aber eben ein Thema, dass sich jetzt dieser alte Westen mit dem Fortschritt konfrontiert sieht.
Ja.
Und sich halt Dinge rasch verändern. So, jetzt gibt es halt einfach technische Neuerungen und so das ganze alte Ding, was die immer gemacht haben, das funktioniert nicht mehr so richtig.
Mhm.
Und jetzt geht es hier um eine Truppe von Outlaws.
Eine aussterbende Art sozusagen.
Ja. Und die sind auch alle schon recht in die Jahre gekommen.
Mhm.
Und eben so ein bisschen die letzten ihrer Art. Und angeführt wird die Truppe von Pike Bishop. Der hat sich jetzt selber gesagt, dass er kurz vor der Rente steht und will noch so das letzte große Ding machen. Und damit steigt der Film auch gleich ein. Und das ist schon ziemlich krass. Also wir werden direkt in die Handlung geschmissen. Es gibt eigentlich keine große Einführung der Charaktere, außer dass du halt das Intro hast, wo du Leute in Uniform, also Soldaten vermeintlich, in so ein Dorf reiten siehst.
Mhm.
Und dann sieht man was, wo sich zweifelsohne auch so ein Tarantino dann das Ding abgeguckt hat oder x andere Leute, irgendwie Guy Ritchie, dass du die Einführung der Charaktere mit so einem Freeze-Frame hast.
Mhm.
Der wird dann schwarz-weiß und dann hast du William Holden, der Pike spielt, den erkennt man auch noch, und dann sehen wir Ernest Borgnine,
mhm,
der Dutch spielt. Und dann ist der nächste Freeze-Frame und dann war ich voll irritiert, weil ich dachte, ey, fuck, habe ich jetzt wieder irgendwie was verpennt? Weil dann friert der Screen wieder ein, aber nicht auf dem Gesicht, wie es die beiden Male davor war, sondern auf so den Hintern von einem Pferd. Also weil die sind dann so vorbeigeritten, ne, und die Kamera schwenkt mit und dann friert das Bild ein und dann kommt der nächste Credit. Und bisher war das halt immer so Gesicht zum Namen oder Name zum Gesicht. Und jetzt hast du aber den Pferdearsch und dann den nächsten Credit und ich dachte so, Alter, was?
Okay.
Und jetzt habe ich aber in den Trivia Facts gelesen, dass das Absicht war. Weil, wo habe ich mir aufgeschrieben? Robert Ryan. Der hat nämlich die ganze Zeit rumgezickt wohl. Vor der Produktion, während der Produktion, nach der Produktion. Der wollte, dass er Top Billing kriegt.
Also haben sie ihm den Pferdearsch gegeben. Wie genial ist das denn?
Genau das. Der Peckinpah war pissed so und wollte dann halt irgendwie so ein bisschen Payback. Und das ist dabei rausgekommen.
Wie geil ist das denn?
Dass sein Name einfach auf Pferdearsch ist. Und deswegen ist ich beim Gucken noch so irritiert, dachte so, Alter, was? Habe ich jetzt gepennt? War das doch William Holden und dann was Ernest Borgnine? Warum sehe ich jetzt ein Pferd dahinter? Und dann ging das aber so weiter, weil dann hast du so einen Shot auf Kinder, die ganz fies einen Skorpion in einen roten Ameisenhaufen werfen, wo der dann auseinandergenommen wird. Und dann sehen wir so Shots auf die Kinder und dann stehen aber so die nächsten Namen von Edmund O'Brien und Emilio Fernandez und Strother Martin, Ben Johnson und übrigens letzter Film von Albert Dekker, der schon auch eine ganze Menge gemacht hat. Also Warren Oates ist auch noch dabei. Das sind jetzt hier keine, also es ist nicht eine Riesenriege an A-Listern. Also ich glaube, so die bekanntesten Namen, zweifelsohne Holden, Borgnine, Ryan und Oates. Aber das ist jetzt nicht so starbeladen, wie es hätte sein können zu der Zeit.
Ja, durchaus. Gerade was so große Ensemble-Western angeht. Da hat man ja schon Vorbilder,
ja,
wo sie alles mögliche an Namen und Namen da reingepackt haben.
Ja. Ja. Das ist ein ganz anderes Line-Up. Ja, und jetzt steigt der Film eben mit diesem Intro ein und dann haben wir eben kurz die Namen abgefrühstückt und das, während die in dieses Dorf reiten. Und dann erfahren wir über die Dialoge und sehen dann auch, dass sich rund um die Bank, auf die die zureiten, ist keine Bank, ist ein Eisenbahngebäude, wo aber Geld gebunkert ist. Und drumrum haben sich schon andere Leute postiert. So, die sind auf den Dächern drumrum und warten quasi auf die.
Mhm.
Und das ist total geil, weil du dich dann halt selber, kriegst nicht viele Informationen, musst dir dann halt selber so zusammenpuzzeln, wer wie was, weil das sieht ja auch im ersten Moment nach Soldaten aus. So, deswegen gehst du erstmal nicht davon aus, dass das eigentlich die Outlaws sind, sind es aber, und die, die drumherum sind, sind angeheuert, die zu schnappen. Und dann hast du halt gleich eine Art Actionsequenz zum Einstieg.
Mhm.
Weil die dann versuchen, das zu verhindern, und ein Großteil der Truppe überlebt das aber und kommt da raus. Und dann geht's den Film drum, dass die verfolgt werden von Leuten, die angeheuert wurden, sie zu schnappen. Und die stehen auch ziemlich unter Druck, weil die Leute, die sie angeheuert haben von der Eisenbahn, die sagen, hey, also wenn ihr das nicht macht, wenn ihr die nicht holt und denen hinterher reitet, dann seid ihr dran. So, dann kriegen wir euch wegen allen möglichen Sachen dran, und so sind die im Grunde gezwungen, denen zu folgen. Und diese Outlaw-Truppe macht sich dann aber auf Richtung Mexiko. Und da treffen sie dann auf diesen, warum habe ich mir nicht aufgeschrieben, die Figur von Emilio Fernandez, der ist so ein General. Und der schlägt dann den nächsten Deal vor. Und weil das Ding eben jetzt nicht gut gegangen ist, die da halt kein Geld rausgezogen haben, müssen sie noch irgendwas machen. Und sehen darin ihre Chance, das Ding abzuschließen. Und irgendwann werden sie aber eingeholt von den Kopfgeldjägern. Und das ist irgendwie schon geil, weil halt niemand unschuldig ist. Alle haben irgendwie Dreck am Stecken, und es ist halt mal so das komplette Gegenteil von diesen Glanzwestern, die es früher gegeben hat.
Total. Geht eher Richtung Italo-Western, sag ich mal. Und für den amerikanischen Western ist das schon sehr untypisch, das Ding. Hast du recht.
Ja, ist halt wirklich ein anderer Western, und das zu der Zeit finde ich schon krass. Also das auch irgendwie geil in Kombination mit dem Thema, dass halt so der alte Westen irgendwie vorbei ist.
Mhm.
Der alte wilde Westen. Und dann habe ich eben auch gelesen, dass das sowohl dem Autor als auch dem Regisseur wichtig gewesen ist, dass zu zeigen, dass die Protagonisten des Films einfach gewalttätige Typen sind.
Mhm.
Und die Gewalt aber nicht auf irgendeine heroische Art und Weise zeigen, sondern dass die halt auch wirklich ätzende Dinge machen, wie Zivilisten als menschliches Schild benutzen und solche Geschichten. Mhm. Das ist halt, hast du halt davor nie gehabt, dass irgendwie der Held des Films zu solchen Mitteln greift.
Das mit den Helden des alten Wilden Westens, John Wayne und so, hat das nichts mehr zu tun.
Ja, ja. Also hier wird halt auch, also hier werden Kollateralschäden im großen Stil in Kauf genommen.
Mhm.
Das hättest du früher halt auch nie gesehen. Und deswegen fand ich es auch nicht verwunderlich, dass ich ihn gelesen habe, dass sich John Wayne tierisch drüber beschwert hat, dass dieser Film halt den Mythos von dem alten Wilden Westen zerstört.
Das wundert mich nicht, ja.
Ja, mich auch nicht. Also ich meine, das ist ja auch amtlich, ne? Der Bodycount, Alter, der ist hier bei 145.
Alter.
Also hier kommt schon eine Menge um. Also richtig heftig.
Mhm. Leichenberge.
Ja. Und ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen das Problem damit, dass ich dachte, na, die Charaktere sind nicht so krass besonders geschrieben. Also weißt du, es gibt jetzt nicht so Characters, die so rausstechen, dass du denkst, so, ey, erinnerst dich an den und den in dem Film, so, was eine geile Figur. So, das hast du hier eigentlich nicht, aber das macht's irgendwie halt auch nochmal eine Ecke echter. Erst recht in Kombination mit dem Verhalten, aber das hat mich halt zwischendurch, habe ich mich einfach dabei ertappt, ich dachte so, ja, okay, schon sehr viele auch ähnliche Typen dabei, nicht nur wie sie jetzt besetzt sind, sondern auch so, wie die Figur geschrieben ist.
Mhm. Wahrscheinlich auch bewusst gewählt, also wenn man drüber nachdenkt.
Ja, ja, eben. Mhm. So, aber während des Guckens habe ich das halt festgestellt. Und das habe ich mir halt selber dabei ertappt, wie ich das so ein bisschen verurteile, was aber eigentlich Quatsch ist.
Weil
du es
gewohnt warst.
Genau, ja. Das ist eben, hat viel mit Sehgewohnheiten zu tun, und die werden hier gechallenged. Also das finde ich halt echt krass, dass der einen Film macht, 69, wo der deine Sehgewohnheiten so herausfordert. Mhm. Und das war natürlich dann auch schwierig mit dem Screenings gemacht, wo halt Leute kotzend rausgerannt sind. Ne? Also wortwörtlich kotzend so. Die fanden diese Gewaltdarstellung halt auch richtig krass.
Mhm.
Was ich auch abgefahren finde, dass es hier Zahlen gibt, dass hier mehr Patronen abgefeuert wurden als im Krieg, den Mexiko davor geführt hatte.
Alter.
Also in der Zeit, in der das hier spielt.
Mhm.
Weil, also und hier diese ganzen Blutpacks, die explodieren an den Körpern, ne? Da ja. wurde so viel eingesetzt, da gab es natürlich auch den einen oder anderen Verletzten, weil das noch nicht so geläufig war mit diesen Dingern.
Mhm.
Und die viele Schauspieler das halt unterschätzt hatten. Mhm. Unterschätzt haben, was das für, also was das auf der Haut hinterlässt, so wenn du da nichts drunter hast, ne, dann verbrennst du dir halt gut die Haut, weil das im Endeffekt ist ein kleiner Sprengsatz.
Mhm.
Ja, aber Peckinpah hatte da schon, also da gab es echt System dahinter. Das ist ja auch erstmalig, dass der für jede Waffe ein anderes Geräusch haben wollte. Er wollte einen anderen Soundeffekt für das Abfeuern der Waffe. Davor war in den Western so Konserven, jede Waffe hat den gleichen Ton abgegeben beim Abfeuern. Das ist auch so krass. Also habe ich nie bewusst wahrgenommen, aber wo ich es dann gelesen habe, dachte ich mir, ja klar, Alter, stimmt. So, du hast immer dieses Piu.
Ja, stimmt schon.
Das ist immer der gleiche scheiß Soundeffekt. Und hier klingt halt jede Waffe anders und das war ihm wichtig. Ja. Und das war natürlich entsprechend aufwendig und hier gibt es dann am Ende eine Sequenz, die wurde von der Crew nur The Battle of Bloody Porch genannt. Weil das ist schon eine Art Massaker, was da inszeniert ist. Das kann man, glaube ich, erzählen, ohne zu viel zu verraten. Und da kam alleine in der Sequenz kam halt 10.000 von diesen Sprengkapseln zum Einsatz.
10.000?
Ja. Also,
was für Zahlen, Alter.
Kann man davon ausgehen, dass pro Kapsel quasi ein Einschuss inszeniert oder simuliert wird. Und dann ja, 10.000. Aber gut, irgendwie müssen sie auf den Bodycount kommen. Ja, und das ist The Wild Bunch. Also, was mich auch wirklich beeindruckt hat, gerade in dieser Schlusssequenz, in diesem Showdown, was der Film für eine Schnittfrequenz hat. Das ist richtig krass. Also vor allem für einen Film aus der Zeit, Alter. Das ist so eine hohe Schnittfrequenz. Und dann habe ich nachgeguckt. Also der Film enthält ohne Vor- und Abspann 2721 Schnitte. Das ist aber jetzt
für die damalige
wohlgemerkt
Zeit,
für die Kinofassung, ne? 138 Minuten, weil ich habe mir den Director's Cut angeguckt. Der ist 10 Minuten länger, also geht 2 Stunden 25. Und jetzt in der Kinofassung hast du damit eine durchschnittliche Schnittlänge von 3 Sekunden.
Wow.
Und in diesem Massaker am Ende hast du in 5 Minuten 325 Schnitte. Das heißt, weniger als eine Sekunde Schnittfrequenz. Das ist so hoch, Alter, für die damalige
Auf
Zeit.
Jeden
das
Fall.
Ist richtig krass. So Musikvideo-Styles, Alter, richtig heftig.
Mhm.
Naja. Ja, und weil das eben so blutig war und so weiter, dann eben Spitzname Bloody Sam. Und der hat sich ja dann auch hinten raus immer wieder einen Namen gemacht. Ne? Also war ja schon sehr berüchtigt, was so seine Art zu drehen angeht und dass er äußerst anspruchsvoll war. Und dann im späteren Verlauf war er ja auch der Typ, der dann mit Waffen hinter der Kamera saß. Und
ja, ja, und ständig besoffen auch.
Ja, genau.
Hat sich pro Tag irgendwie 2 Liter Alkohol reingeleert und so.
Hat sich permanent mit irgendwelchen Leuten zerstritten und so. Mhm. Und ja, also hier hieß es wohl, dass er nur in den Off-Tagen richtig gesoffen hat und am Set wohl noch einigermaßen moderat.
Okay, ungewöhnlich.
Ja.
Für seinen späteren Verlauf.
Ja, eben. Das ist für ihn halt schon auch noch relativ am Anfang gewesen. Ne?
Seine disziplinierte Phase.
Mhm. Ja, warte, was habe ich noch aufgeschrieben? Achso, ja, eben weil Peckinpah halt so ist, wie er ist, hat der einfach im Verlauf der Dreharbeiten 22 Schauspieler rausgeschmissen.
Alter, okay.
Das ist eine recht hohe Quote, finde ich.
Und konnte bei Robert Ryan nicht machen, weil er im Hauptcast ist, aber.
Ja, genau.
Mhm.
Ja, und das, also gerade Produzent Phil Feldman hatte dann übelst Stress mit dem und da gab es dann auch wieder Beef zwischen den beiden und ja, die waren sich danach nicht grün.
Der war sowieso für viele, also Sam war sowieso für viele ein rotes Tuch. Peckinpah so für viele Produzenten und
Der ist halt auch körperlich auf Leute losgegangen und
ja,
so.
Ja,
der
eben.
Hat sich mit Leuten geprügelt am Set und so.
Also der war wirklich unberechenbar.
Ja, und eben halt auch so ein alles für die Kunst-Typ.
Mhm.
Und da nicht immer wahnsinnig viel Rücksicht auf eventuelle Verluste genommen. Also schon abgefahren. Ja, aber jetzt, was ich noch mal zum Film sagen kann, was ich gut oder schlecht fand. Also ich glaube, es kam schon raus, dass ich es alles sehr beeindruckend und auch echt gut fand.
Kam raus.
Im dritten Akt, jetzt mal so vor diesem Massaker, war ich zwischenzeitlich ein bisschen genervt, weil ich dachte, Alter, ist das jetzt hier Mariachi the Musical oder was geht? Weil du halt so viel von dieser mexikanischen Mucke hast. Es ging mir dann ein bisschen auf den Keks. Das war ein bisschen anstrengend. Aber ja, vielleicht ist das jetzt auch auf den Director's Cut zu schieben. Ich habe mir Schnittberichte angeguckt, was da ist schon halt viel Material, wo ich auch nachvollziehen kann, dass es rausgefallen ist. Aber es ist dann eben doch auch, es sind viele Schnitte gemacht worden aufgrund der Brutalität. Also weil der Film musste ja irgendwie noch ein R-Rating kriegen. Und im Director's Cut hast du dann da schon noch einiges mehr. Ja, deswegen, also schön blutig ist es auf jeden Fall. Das mit den Charakteren habe ich dir auch erzählt. Und ich fand es irgendwie geil, weil mich das auch an Heat erinnert hat im Aufbau. Weißt du, dass du so der, der gejagt wird und der, der ihn jagt. Und aber im Grunde haben beide richtig Dreck am Stecken und haben natürlich auch eine gemeinsame Vergangenheit. Das ist übrigens eine Szene, die in der Kinofassung nicht drin ist. Es gibt so eine Flashback-Szene, wo erklärt wird, wo sich die Figur von Rob Ryan und die von William Holden, Pike, woher die sich kennen. Weil die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit.
Okay, krass. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den Director's Cut schon mal gesehen habe. Also.
Ja, weil dann fehlt ihr die Szene.
Ja, dann
weil da erfahren wir halt, dass, wobei, das brauche ich jetzt gar nicht erzählen, aber ja, die kannten sich und dann sehen wir in der Szene, wie sich die Wege von den beiden getrennt haben.
Und aber den Vergleich zu Heat finde ich sehr interessant. Also, das passt.
Ja, ist dir nicht aufgefallen?
Nee.
Achso, ja, du hast ja wahrscheinlich
also,
davor.
Ne? Genau, also es ist ewig her, dass ich den jetzt das letzte Mal gesehen habe, aber...
Wie oft hast du den denn gesehen?
4, 5 Mal. Habe ich den schon...
Noch nie den Director's Cut?
Noch nie den Director's Cut. Ist auch das letzte Mal, ist auch ewig her. Und das Geile ist, ich habe gerade auf Letterboxd mal aufgerufen, wer den gesehen hat. Und da fällt mir auf, ich habe den noch nicht mal gelockt.
Okay.
Weil aus einem bestimmten Grund, ich bin meine Sammlung durchgegangen, alphabetisch, und habe den Filme so nachträglich gelockt, die ich halt nicht bei Letterboxd drin hatte.
Ja.
Und habe irgendwann bei P oder so, habe ich irgendwie aufgehört.
Bist noch nicht bei W angekommen.
Nee, und das war vor 2 Jahren. Und habe einfach die letzte Fuhre noch nicht gemacht und sehe gerade, dass ich White Bunch nicht gelockt habe.
Um Gottes Willen,
und habe auch dabei gesehen, dass Hoffi den nicht gesehen hat. Digga, den musst du gucken, Alter. Was ist denn los mit dir?
Ja, das ist auf jeden Fall also, was. Also Hoffi ist ja auch sehr Western-affin.
Definitiv.
Und also, der wird ihm gefallen, Alter.
Das muss er machen, Alter. Ja.
Ja, ja. Also glaube ich auch, das könnte für Hoffi auch so eine 10 sein.
Denke auch.
Würde mich nicht überraschen.
Hat Potenzial. Also man muss natürlich ein bisschen Peckinpah-Stil mögen, weil so blutig wie der ist, du siehst bei ihm ja immer, dass es so dieses künstliche Blut ist. Das ist so dieses, das hat diese rote,
sehr rot, klar.
Diese krass knallrote Farbe und du siehst, dass es irgendwie, dass es nicht so richtiges Blut ist.
Es gibt ja Filme, in denen mich das stört, hier überhaupt nicht.
Nee, total. Weil irgendwie gehört das zu seinem Stil. Das wirkt auch so ein bisschen artifiziell bei ihm so, aber das finde ich geil so. Also dadurch wirkt die Gewalt so ein bisschen noch überstilisiert durch dieses.
Das ist witzig, ne? Bei Argento stört mich das meistens.
Der macht's auch, ja, stimmt.
Hier stört mich das null.
Abgefahren.
Kann dir gar nicht mal so richtig erklären, warum.
Hm.
Aber ja, also Hoffi musst du sehen. Auf jeden.
Toller.
Gut. Dann kann ich noch Punkte raushauen oder noch erzählen, was der für ein Budget hatte. 6,244087 Millionen war das Budget. Sehr präzise angegeben, wie ich finde.
Mhm.
Und ich habe nur ganz, ganz niedrige Einspielzahlen gefunden. Also ich konnte auch nicht wirklich rausfinden, ob der überhaupt einen großen Release bekommen hat. Kann mir vorstellen, dass da dann doch viele Leute ein Problem mit hatten, weil das Ausmaß der Gewaltdarstellung ist dann doch...
War eine andere Zeit, ja.
Recht groß, ja.
New Hollywood kam erst noch.
Ja, und Sam Peckinpah ist ja 84 schon mit 59 gestorben, ne? Das ist halt wirklich nicht alt. Aber wie du schon erwähnt hast, er hat auch echt ein ordentliches Alkoholproblem. Und
ja, da hat es einem nicht überrascht, glaube ich, als er damals gestorben ist.
Bei 28 Credits könnte man sich eigentlich schon auch mal vornehmen, mal alles zu gucken von dem.
Ja.
Wie bist du da aufgestellt? Also The Getaway kennst du und Straw Dogs offenbar nicht?
Straw Dogs habe ich nicht gesehen, aber ich kenne zum Beispiel Pat Garrett und Pat Garrett jagt Billy the Kid. Also das ist auch ein sehr großer, bekannter Western von ihm. Den habe ich gesehen und ich habe einiges von ihm gesehen, aber nicht alles. Also mir fehlt dann doch auch noch, ich würde mal schätzen die Hälfte, aber ich bin schon ein großer Peckinpah-Fan. Insofern habe ich mir immer wieder seine Filme angeguckt.
Mhm.
Weil ich habe noch keinen schlechten Film gesehen von ihm. Also die sind alle geil. Auf ihre Art und Weise. Wobei Pat Garrett ist schon sehr ungewöhnlich, weil der sehr komplett eine andere Tonalität hat. Der hat diesen Soundtrack von Bob Dylan. Der Film ist an sich eher ruhig von der Tonalität. Hat zwar auch seine Gewaltausbrüche, aber komplett andere Liga. Wenn du dem White Bunch stellst, hättest du niemals gedacht, das ist der gleiche Filmemacher. Also, Da okay. zeigt er schon eine ganz andere Facette. Das ist schon ganz interessant.
Na ja, geil.
Und The Getaway ist ja auch eher kommerziell.
Ah ja?
Als Film.
Also ja, aber den will ich auch sehen.
Aber es ist natürlich super stylisch, Steve McQueen und Co.
Ja, ich meine, also von The Wild Bunch kam der Director's Cut erst 93 raus.
Mhm.
Und der sollte damals ein NC-17-Rating bekommen. Das war also auch wieder überhaupt mit Verhandlungen verbunden, dass der ein R-Rating kriegt.
Okay.
Hey, und jetzt die Härte, hab bei der Recherche natürlich auch rausgefunden, dass Jerry Bruckheimer davon ein Remake machen will.
Alter.
Sagen wir mal so. Das ist in Pre-Production schon. Also ich habe nachgeguckt auf IMDb Pro. Letztes Update von dem Projekt war August letztes Jahr.
Mhm.
Ja, mit Michael Fassbender, Peter Dinklage und Jamie Foxx. Die sind schon mal Gerüchten zufolge mit dem Projekt verbunden.
Okay.
Also ganz ehrlich, das kann nichts werden.
Es gibt so Filme, also, wo ich sage, go for it, aber es gibt auch Filme, wo ich sage, Digga, lass da die Finger von.
Ja, ja,
das ist einer davon, wo ich sage, brauch kein Remake.
Das halte ich auch für keine gute Idee.
Mhm.
Also, weil, weißt du, wenn die jetzt allein schon wieder mit den Leuten, ne, so Jerry Bruckheimer macht das mit den Leuten, das kann nicht so dreckig werden, wie der Film es ist. Also, weißt du, das wird eine Hollywood große, also großbudgetierte Produktion.
Eben, ja.
Die wollen das wahrscheinlich auf PG-13 oder so hinkriegen. Das kann nur lame werden.
Das klingt so ein bisschen wie der Vergleich zu Glorreiche 7. Zu dem Remake mit Chris Pratt und Denzel Washington und so.
Genau.
Auch wenn ich den Cast höre.
Wobei ich jetzt das Original lange nicht so dreckig finde wie den hier. Ne? Also der ist ja dann auch noch, also der hat schon auch harte Momente, aber das finde ich ist nicht vergleichbar mit The Wild Bunch. Also der lebt ja schon sehr davon, dass der halt mit ganz vielen Konventionen bricht und die Gewaltdarstellung, da ist da ein Riesending.
Mhm.
Und das kann, ja, das weiß nicht, das kann nichts werden in meinen Augen, aber ja, sollen sie mal machen. So, jetzt Punkte.
Mhm.
7,9 sind es auf IMDb. Und jetzt halte ich fest, Alter, das Ding hat einen Metascore von 98.
Oh, ich bin stolz auf den Metascore.
Ey, ich hätte es nicht gedacht. Also, weil wirklich die Gewalt hier, das haben wir doch oft davon, dass das eigentlich was ist, wo die Kritik dann sagt, nee.
Wo Roger Ebert sagt so, nein, das gefällt mir nicht.
Ja. Und also, dieser Film ist auf sämtlichen Listen und hat einen fucking Metascore von 98.
Fett.
Richtig krass. Ja, Letterboxd ist bei einer 4,1. Und jetzt du.
Ja, ich finde es übrigens sehr anständig, dass du auch erkannt hast, wie viel sich diesen Film als Vorbild genommen haben, von Tarantino über Michael Mann und Co. Und dass du in vielen Filmen, die du gesehen hast, jetzt siehst, dass The Wild Bunch schon ein großes Vorbild dafür war.
Deswegen feiere ich das ja auch, so alte Filme zu sehen.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich.
Wenn du drin erkennst, das ist geil.
Insofern bist du den Film gerecht geworden mit deiner Rezension. Gefällt mir.
Sehr schön.
Jetzt muss ich raten.
Ja.
Tja, es ist eigentlich... gibt es ja keine andere Wertung außer die 10, aber du hattest ja dann doch irgendwie ein, zwei Sachen auszusetzen.
Mhm.
Aber wie du meintest, also normalerweise diese Gewohnheiten von dir, dass du irgendwie so eine Heldenfigur suchst oder irgendwas Charakteristisches, das hat er mit Absicht so gemacht, dass das ganz gewöhnliche Typen sind, die sich auch ähneln, weil das ist natürlich der gleiche Schlag Mensch, der diese Aufträge damals erfüllt hat oder eben keine Probleme hat, Leute zu töten und so.
Ja, das macht's ja so geil und deswegen auch eben für mich diese Heat-Parallele, weil im Grunde sind es die gleichen Typen.
Ja, ja,
und deswegen finde ich es auch cool, dass dann im Director's Cut anscheinend nur diese Szene gibt, wo erzählt wird, dass die halt auch mal Freunde waren und so eine gemeinsame Vergangenheit haben.
Deswegen glaube ich nicht, dass das im Nachhinein für Punktabzug gesorgt hat, also sage ich eine 10.
Nee, ich bin mal 9.
Ach verdammt, ich wollte 9,5 sagen, Alter.
Der Witz ist, da ist aber tatsächlich nicht die... das mit den Charakteren.
Sondern die Mariachis.
Richtig.
Warum hast du den Director's Cut angeguckt? Die Mariachis, hast du selbst gesagt, das sind wahrscheinlich die unwichtigsten
Szenen,
die
dann gekürzt wurden. Ja, aber guck mal, aber durch den Director's Cut habe ich eben auch mehr Gewalt und ich habe diese Flashback-Szenen, wo ich halt über die Verbindung von den beiden Prota und Antagonisten mehr erfahre und das ist super geil, Alter. Also das ist, war wirklich nur, es gibt halt diese Passage im dritten Akt, die dann hart an die Nerven geht, weil ich halt gefühlt in einem Mariachi-Musical war.
Ich finde ja ehrlich gesagt, diese Mariachi-Musik finde ich ja ganz geil. Es gibt ja
aber nicht lange, Alter. Das ist zwischendurch ganz cool. Wirklich? Du könntest ja einen Abend lang diese Mucke reinziehen.
Könnte ich. Es gibt eine Band übrigens, die ich empfehlen kann. Mariachi El Bronx heißt die. Das ist eine Punkband, die irgendwann angefangen haben, Mariachi-Einflüsse mit in die Musik reinzunehmen. Und jetzt, und die haben halt so eine Mischung aus Punk und Mariachi. Die sind super.
Das ist ja abgefahren.
Mariachi El Bronx, also die kann ich zum Beispiel empfehlen und die feiere ich auch. Und das, da hörst du definitiv auch die ganze Zeit irgendwie diesen Mariachi-Style.
Ja, aber okay, dann musst du dir so oder so den Director's Cut angucken. Es klingt jetzt so, als wäre da eine halbe Stunde zusätzlich Mariachi-Mucke. Nee, also so ist es im besten Willen nicht. Das ist ja trotzdem, ich finde...
Schon so, dass es einen Punktabzug gesorgt hat. Ja? Weil ich meine, du sagst ja auch immer, dass so Filmklassiker... Die wirfst du mir immer vor, Terminator und Co., dass du sagst, so, da kannst du doch nicht irgendwie, auch wenn dich da ein, zwei Sachen stören, kannst du doch nicht abwerten, deswegen.
Ja, und das ist jetzt auch wieder der klassische Fall von jetzt, wo wir drüber sprechen, sehe ich das genauso.
Okay, gut. Ich erinnere dich dran, wenn ich wieder so einen habe.
Ja, nein, und du hast ja recht. Deswegen, ich werte den jetzt auf eine 10.
Okay, du wertest ihn auf eine 10. Offiziell.
Ja, natürlich.
Oder jetzt hier nach.
Nee, alles gut. Hast eine Punktlandung quasi.
Ja, siehst du.
Auf Umwegen. Fuck, Mann, das macht es natürlich jetzt fürs Punkteraten aktuell nicht besser.
Ich habe übrigens.
Aber du hast ja recht. Also,
du hast mich ja diesbezüglich auch überzeugt. Und ich habe ja im Nachhinein in der Tabelle habe ich ja einer Flug übers Kuckucksnest, dem ich ja in unserer großen Geburtstagsepisode ja noch 9 Punkte gegeben habe.
Ah, ja.
Der mich ja dann auch mit 10 irgendwie ausgezeichnet und hab dem 5 Sterne bei Letterboxd gegeben. Weil ich habe gesagt, okay, ihr habt recht. Weißt du, selbst wenn der für mich nicht unter den ganz, unter meinen absoluten Lieblingsfilm ist, der muss eine 10 kriegen. Also ich bin ja da auch bei dir.
Mhm.
Und ganz ehrlich, wegen ein paar Mariachi-Songs. Also
ja, hast ja schon recht.
Da werde man.
Alles gut. Das, cool. Ja, wie gesagt, das ist der klassische Fall von drüber geredet und dann für anders befunden.
So nämlich.
Alter, eine Sache muss ich noch erzählen, weil das, finde ich, hätte dem Ding noch gefehlt. Dieser mexikanische General, der da lebt als irgendwie Sodom und Gomorra hier in dieser, für diese Endsequenz auch, oder die ganze zweite Hälfte ist ja dann mit ihm. Und seiner Lady und so, der wird ja von Emilio Fernandez gespielt. Und das auch nur, weil Mario Adorf das Ding abgelehnt hat.
Oh.
Und das hat er mal sowas von bereut.
Krass, ja, das glaube ich, ja.
Aber wie geil wäre das bitte gewesen, wenn du hier noch Mario Adorf drin hättest.
Der hat ja auch in einigen Western mitgespielt.
Ja, eben.
Und Ernest Borgnine vor allen Dingen war ja neben John auch richtig gut unterwegs. Also, den hatten wir ja neulich noch bei, wie hieß er denn? Den wir in der Silvester-Episode hatten hier, Johnny Guitar.
Johnny Guitar.
Da war er auch schon am Start. Mm. Den habe ich echt in vielen Western schon gesehen.
Ja.
Und dann Airwolf.
Stimmt, ey.
Ziemlich sozialer Abstieg auf jeden Fall.
Na?
Hast du mal Airwolf wieder gesehen? Alter, das ist Katastrophe, ey.
Ach, stimmt, meintest du ja. Wir müssen so die Alter. Fäden.
Ja, du siehst die Fäden von dem Helikopter und denkst so, Alter, das fandst du früher geil, Mann.
Okay.
Unfassbar.
Krass. Ja.
Okay.
Ja, aber auch ohne Mario Adorf wirklich ein fetter Film.
Ja, absolut. Muss ich mal wieder gucken. Und jetzt, nachdem ich weiß, dass ich den Director's Cut eventuell noch nie gesehen habe, dann umso mehr.
Ja, deswegen, also danke für das ständige darauf hinweisen.
Ja.
Schon ein ordentliches Ding.
Zu Recht eine Lücke, die du schließen solltest. Jetzt der nächste, den ich therapieren muss, ist dann Hoffi, wenn er den noch nicht gesehen hat.
Mhm.
Ja, ich habe einen Film bei, der schlägt so ein bisschen in die ähnliche Kerbe. Deswegen mache ich jetzt einfach den anderen. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen und kann es natürlich überhaupt nicht mithalten mit dem, weil das ist, wie gesagt, besagte Komödie aus dem Jahr 2000 und das ist ein Losfilm aus der 10er-Ziehung, die ich gezogen habe und dachte so, komm, wir bringen was hinter uns. Der Film heißt Ready to Rumble, ist von Atombomb in den Lostopf geschmissen worden im Februar 2022 und schöne Grüße dahin, schöne Grüße nach Austrien und den habe ich jetzt gesehen. Mhm. Ich möchte den Regisseur erwähnen und den Autor und jeweils einen Credit. Okay, der Regisseur ist Brian Robbins, das ist der Regisseur von Norbit.
Okay.
Und der Autor ist Stephen Brill, das ist der Autor von Little Nicky mit Adam Sandler. Dann wissen wir ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Also diese Credits vielleicht so stellvertretend.
Ich vermute, dass die nicht zufällig gewählt wurden.
Wahrscheinlich nicht. Ja. Okay. Also mal abgesehen davon, dass es wirklich einer der bekanntesten Credits in deren Vita ist, ist das... Ja, könnte man davon so auf die Art des Humors schließen, so wenn man die Filme kennt.
Norbit war schlimm, Alter.
Der war schlimm. Hast du Ready to Rumble? Hast du offensichtlich nicht gesehen?
Ich glaube nicht, nee.
Gut.
Von wann hast du gesagt, ist der?
Der ist aus dem Jahr 2000.
Oh, muss ich mal nachgucken. ob ich den unter Umständen noch gesehen habe.
Musst du nachgucken.
Wenn ich ein Plakat sehe oder so.
Also ich erzähle mal in der Zeit von der von den beiden Hauptcharakteren. Das sind nämlich Gordy und Sean. Gordy und Sean, gespielt von David Arquette und Scott Kahn. Und die beiden sind absolute Wrestling-Fans, im Gegensatz zu mir. Wie wir hier schon ein paar Mal gehört haben oder wie ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, die Faszination von irgendwelchen Bodybuildern, die sich einölen und gegenseitig anschreien und zu Boden reißen, die habe ich noch nie so richtig verstanden.
Mhm.
Und
Also ich habe den auf keinen Fall gesehen, den Film.
Also nicht gesehen?
Nee.
Alles klar. Also die sind absolute Wrestling-Fans und beide eher sehr einfach von IQ. Also ich sag mal so, David Arquette spielt hier fast schon dieselbe Rolle wie Dewey in Scream. So Richtung Intelligenzquotient 22. Also es okay. ist so ein bisschen so ein sein Zwillingsbruder aus Scream.
Mhm.
Und Scott Kahn auch eher einfach unterwegs. Absolute Wrestling-Fanatiker. Wir sehen am Anfang schon, wie die vor so einem 7-Eleven stehen und therapieren da irgendwie so 4-5 Kinder, die so fasziniert zuhören und die unterhalten sich über Wrestling und sagen ihnen, dass das der geilste Sport der Welt ist und was sie alles gemacht haben. Und kurz danach geht Gordy, das ist nämlich die Rolle von David Arquette, geht dann wieder, will dann seinen Slushy, irgendwie einen neuen Slushy auffüllen, hat aber nicht genug Geld und steckt sich dann einen Finger in den Arsch, geht dann rein mit diesem Slushy, sein Kumpel Sean fragt ihn auch so, ob er da gerade seinen Finger in den Arsch hat und er so, ja, ist doch so gewollt von mir, geht dann zurück zu ihm, zu dem Kassierer da, der sowieso die ganze Zeit die anpöbelt, dass sie sich hier verpissen sollen vor dem Laden. Und hält ihm dann so die Slushy entgegen, meinte so, der schmeckt nach Scheiße, ich will einen neuen und so. Und natürlich hat er seinen Finger um diesen Becher rum und der Typ nur so, und gibt ihm dann einen neuen Slushy ohne Bezahlung. So hat er dann irgendwie seinen Refill gekriegt und dann dachte ich schon so, okay, alles klar, wenn das die Richtung Humor ist, wo das Ganze hinläuft, dann bin ich hier auf jeden Fall der falsche Mann. Und diese beiden Wrestling-Fanatiker haben einen bestimmten Helden, der heißt Jimmy King. Das ist der absolute Hero für die in der Wrestling-Szene. Und Jimmy King, auch ein ziemliches Mismatch, Alter, wird gespielt von Oliver Platt. Der spielt halt einen absoluten Wrestling-Hero.
Der spielt einen Wrestler?
Ja, der spielt einen Wrestler.
Was?
Ja.
2000, sagst du, ist der Film.
Im Jahre 2000. Da ist er natürlich noch nicht ganz so
ja, aber der war
übergewichtig,
doch nie
aber der war nee, sportlich und schlank war der noch nie. Und da jetzt auch nicht. Der war halt eher massig. Aber er spielt halt diesen Wrestler-Hero.
Okay.
Und der wird allerdings von DDP, Diamond Dallas Page, wie er heißt, und dem windigen, fiesen Promoter, Titus Sinclair, der wird gespielt von Joe Pantoliano, Alter, das musst du dir auch mal vorstellen. Joe Pantoliano, der Ende 90er, Anfang 2000er bei Matrix und bei Memento mitgespielt hat, spielt in dem Film halt hier mit.
Mhm.
Und er spielt halt diesen Promoter, ist halt super fies und gemein und
oh boy.
Jimmy King wird rausgekickt aus der Szene, weil er verliert seinen Gürtel. Der Gürtel geht an DDP. Und das wiederum können Gordy und Sean nicht auf sich sitzen lassen, machen sich dann auf, Jimmy King zu überreden, den Gürtel zurückzuholen. Jimmy King ist natürlich, wenn die den erreichen, der wohnt in seinem Wohnwagen, so ähnlich wie Schmidt, bei About Schmidt, also so ein Campingwagen halt, da wohnt er drin, besäuft sich halt, ist komplett irgendwie durch und ist natürlich nicht mehr besonders motiviert, seinen Gürtel zurückzuholen. Die müssen ihn natürlich erstmal motivieren, als Fans da loszuziehen und dann so Roadtrip-mäßig in den Ring zu steigen und dann in so einem Triple-Cage-Fight, wo das Finale dann drin mündet, wo ganz oben der Gürtel ist, die müssen sich halt durch diese Käfige durchboxen, tritt er halt gegen verschiedene Gegner an, um diesen Gürtel zu kriegen. Ja. Und das fängt an mit diesem Finger am Arsch-Slushy. Dann muss man sagen, dass die beiden so Gas-Wasser-Scheiße-Mitarbeiter sind und die transportieren auch so hier so Porta-Potties und so.
Mhm.
Und dann gibt es einen Unfall auf der Autobahn, wo halt der komplette LKW umkippt.
Natürlich.
Und die ganzen Polizisten, die da stehen, sind natürlich dann voller Scheiße und so, weil logischerweise der LKW in die Richtung kippt und so.
Mhm.
Circa 40 Mal wird irgendjemand in dem Film in die Eier getreten.
Ohne Scheiß.
Also
40 Mal?
Naja, eine gefühlte 40 Mal.
Ach so,
glaube ich, 6 Mal laut Fun Facts, aber mir kam schon sehr oft vor und das ist dann, soll dann auch lustig sein, dass jemand halt irgendwie Tritt in die Eier kriegt. Und
wow.
Das ist Ready to Rumble. Typische End-90er. Anfang 2000er Soundtrack, du hast so POD, du hast so Songs von Kid Rock, du hast wahrscheinlich die schlechteste We Will Rock You Coverversion, die ich jemals gehört habe, überhaupt.
Mhm.
Die wird hier auch nochmal irgendwie eingebaut in den Film. Und du hast aber tatsächlich ein paar bekannte Gesichter in Nebenrollen. Du hast David Arquette, Scott Kahn in der Hauptrolle, du hast Oliver Platt, den habe ich erwähnt. Dann haben wir noch Rose McGowan, so ein bisschen das Love Interest von Gordy.
Ich weiß nicht, ob die einen Filmbereich hat, aber okay.
Gut, okay. Joe Pantoliano ist auf jeden Fall eine Größe und dann haben wir definitiv eine Größe. Martin Landau spielt noch mit.
Alter, was?
Und Betty White darf auch nochmal mitmachen.
Ja, gut, die hat ja gerne auch mal alles mitgenommen.
Die
aber
hat.
Ja. Alter, Martin Privat Landau auch. Wirklich? So, so. Können wir noch ein paar, zum Ende hin noch ein paar Gerüchte verbreiten.
Sie ist der weibliche Warren Beatty nämlich gewesen damals, ja. Ja, Martin Landau auch dabei. Und dann natürlich etliche Real-Life-Wrestler. Randy Savage. Wenn du John Cenas Filmografie vervollständigen willst, dann wirst du früher oder später auch Ready to Rumble gucken müssen, weil der ist in einer Szene auch zu sehen.
Ja, und das werde ich nicht so Will Ferrell-mäßig angehen, vergiss es.
Nicht so religiös,
nee,
ja.
Nee,
ja, Rey Mysterio ist auch dabei, also so etliche Wrestling-Leute, die auf jeden Fall die Fans erkennen würden, wo ich natürlich sage, ich kenne nur die ganz Bekannten, aber und für die könnten dem Film vielleicht einiges abgewinnen, weil es geht natürlich um die Liebe zum Wrestling, weißt du, was diese beiden Jungs hier durch den Film treibt. Du hast viele Cameos von diesen besagten Wrestlern, es geht um diese Szene, es geht um den Gürtel und so, es geht allgemein um diese Art. Aber da ich mit Wrestling nichts anfangen kann, ist natürlich auch dieser Teil des Films für den Arsch für mich, weißt du? Mal abgesehen davon, dass die Comedy auch nicht so richtig funktioniert. Und deswegen war das nichts. Also es ist kein großes Highlight in dem Genre der Comedy.
Kein großes Highlight. Gibt es denn irgendwas, was dir an dem Film gefallen hat? Bisher klingt es ja nur nach Scheiße.
Ha, im wahrsten des Wortes sogar.
Ja.
Gas, Wasser, Scheiße. Also der Film geht 107 Minuten und ich muss dazu sagen, ich bin hier schon irgendwie durchgekommen. Auch wenn er nicht besonders lustig ist, hat er eine gewisse Dynamik und so in dem, was er erzählt. Aber also die Gags zünden also wirklich ganz selten und ist nicht wirklich geil. Ich fand es aber schon krass, dass du hier Joe Pantoliano und Martin Landau und so eine Leute siehst und so, weißt du, so in irgendwelchen Nebenrollen. Das fand ich schon gut, aber dann dachte ich wieder so, Alter, wie verheizt sind die eigentlich alle? Es hat so eine typische billige 2000er-Comedy, die Richtung Dude, Where's My Car geht.
Okay.
Weißt du, so kannst du es vergleichen, auch diese Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren.
Ja, okay. So zwei Dumpfbacken halt.
Zwei Dumpfbacken, aber den fand ich wesentlich beschissener als den hier. Auch wenn der hier auch beschissen ist. Mhm. Das hier ist auch ein Eierfilm.
Okay.
Und um mal Ed im Schutz zu nehmen, der hat ihn nochmal nachgeguckt. Weil ich habe gesehen, bei Letterboxd hat er den geloggt, hat einen Text dazu geschrieben und hat ihn vor Ewigkeiten mal gesehen. Ist so ein bisschen so ein Film aus seiner Kindheit oder aus seiner Jugend.
Mhm.
Und hat ihm auch irgendwie 2,5 Sterne gegeben und hat in seiner Rezension auch gesagt, Alter, okay, der Film ist Mumpitz und so und da hat er ihn ein bisschen besser in Erinnerung und eigentlich ist das ein ziemlich großer Scheiß.
Mhm.
Aber man kann schon, ab einem gewissen Pegel kann man vielleicht damit ein bisschen Spaß haben. Aber wenn man wirklich Wrestling-Fan ist und vielleicht 12 bis 13 Bier im Kopf intus hat, dann...
Nee, super. Trifft ja auf dich alles nicht zu. Also
trifft auf mich
denn
nicht zu.
Spaß in irgendeine Richtung? Das klingt ja eher
ganz
so,
selten.
Halt nur so, wenn dann irgendwelche bekannten Leute auftauchen.
Ja, der hat so 3-4 Gags, die eigentlich auch total dumm sind, aber die irgendwie lustig sind, weil es gibt eine Szene, wo die versuchen, den Standort von Jimmy King irgendwie rauszufinden.
Mhm.
Und die gehen dann zu so einem Teenager, der super schnell ist am Computer und der sowas kann, also so ein Nerd, so ein Hacker. Der wird übrigens gespielt von Sherman von American Pie, dieser Rothaarige, der mittlerweile in einem Sushi-Laden irgendwie in L.A. arbeitet.
Ja.
Und der findet dann so den Standort raus und während er da rumtippt in seinem Computer und hier die Rolle von Gordy, David Arquette, hat versucht irgendwie da rauszufinden, siehst du als Scott Kahn, wie halt so ein Walkman aufsetzt von ihm, der hinten ist und singt halt voll laut Baby One More Time und tanzt halt dazu von Britney Spears. Und das ist natürlich dämlich, aber irgendwie ist es auch lustig, wie er zu diesem Song abgeht und den singt. Ich habe auch überlegt, ob ich das sample, so dieses Hit me baby one more time, weißt du, und er singt dann den Text so mit und so. Obwohl du den Song dazu nicht hörst. Und das passiert alles im Hintergrund, weil die vorne versuchen halt diese Location von ihm rauszufinden. Und
okay. Also
er hat 2-3 ganz witzige Momente, aber die sind auch eigentlich dumm.
Mhm.
Die sind mehr dumm als witzig, also...
Okay.
Aber immer noch besser als Ey Dude, Where's My Car? Aber trotzdem Eierfilm.
Alles klar.
Ready to Rumble.
Na dann.
Thank you for that heartfelt testimonial.
Ja. Bin mal gespannt, was der so an Punkten bekommen hat.
Viel Spaß beim Raten. Erfolg war es nicht. Hat 24 Millionen gekostet, hat knapp die Hälfte eingespielt. Also, das war auch kein Erfolg an den Kinokassen. Und jetzt zu den Punkten. IMDb 5,3. Jetzt kommen wir zu einem blutroten Metascore. Der steht bei 23. Und bei Letterboxd ist der bei einer 2,6.
Das ist ja alles richtig gut. Ich sag 3,5.
Das ist korrekt.
Sehr schön.
Krasser Typ. 3,5 ist korrekt.
Geil.
Ja, Atombomb. Schöne Grüße, aber fand sie ja selbst nicht mehr so geil bei der Wiedersichtung. Insofern kannst du nachvollziehen, weiß ich nicht, ob die hier mehr Punkte geben hätte. Ich war wahrscheinlich nicht das beste Los im Topf.
Drück ja, aber das so klingt aus. Jetzt auch nicht nach einem Film, womit ich Mörder Spaß gehabt hätte.
Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber du magst ja auch so, manchmal hast du ja so blöde Filme, denen du mehr abgewinnen kannst
als ich.
So. Aber dann hast du auch wieder, bist du so bei, ey Dude, was man kann, bist du dann so auf meiner Wellenlänge.
Ja.
Ist ja mal so bei dir.
Mhm.
Das macht die Sache ja spannend hier mit dem Podcast.
So, ich habe mir tatsächlich noch einen Kinofilm reingezogen.
Mhm.
Der läuft noch im Kino. Deswegen könnte man den noch sehen, wenn man da Bock drauf hat. Und da ich bisher alle Teile gesehen habe, war das jetzt so ein Vollständigkeitsding und habe mir deswegen The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes angeguckt.
Okay.
Aus dem letzten Jahr. Ja, wie gesagt, Ende letzten Jahres. Und auf Deutsch heißt das Ganze Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Das haben sie dann offenbar nicht übersetzt.
Mhm.
Ja, ein 100-Millionen-Film. Damit, glaube ich, eine ganze Ecke günstiger als die Vorgänger, oder?
Ja, denke auch, die waren teurer.
Meine ich auch.
Ist auch lustig, weil ich ja den ersten gesehen habe und hier rezensiert habe vor einem Jahr und denke mal, ich habe ja auch die Box und ich werde dann die weiteren wahrscheinlich dann auch gucken.
Mhm.
Und du bringst jetzt mal hier den Nachklapp.
Ja, stimmt. Wir haben über die anderen hier noch gar nicht groß gesprochen. Ne? Das war alles vor dem Podcast.
Nur der erste, ja.
Ja. Ja, aber den Regisseur, den hatten wir gerade erst mit Konstantin, Francis Lawrence. Und der hat hiermit jetzt schon den vierten Hunger Games Teil inszeniert. Und mit seinen 95 Credits hatten wir neulich erst eben durch eine Menge Musikvideos und Werbung eben auch. Aber macht halt auch wirklich große Filme wie diesen hier. Also zumindest mal, was das Budget angeht.
Mhm.
Geschrieben haben das basierend auf dem Roman von Suzanne Collins, Michael Leslie und Michael Arndt. Und jetzt gibt ihr das, Alter. Michael Arndt hat einmal einen fucking Oscar, weil er Little Miss Sunshine geschrieben hat und Toy Story 3 und, oder nicht, weil, also er hat das geschrieben und hat noch einen Oscar. Und dann hat Michael Leslie auch irgendwie die Macbeth-Version von 2015 geschrieben und Assassin's Creed und also schon auch Filme, die man echt gucken kann.
Mhm.
Und das finde ich abgefahren, dass die beiden dieses Drehbuch hier geschrieben haben, weil das ist für mich ein großer Teil des Problems dieses Films, das Drehbuch. Weil dieser Film geht 2 Stunden und 37 Minuten, erzählt uns sowas wie die Origin-Story von Coriolanus Snow, das ist die Figur von Sutherland in den späteren Teilen, ja, oder in den vorherigen Teilen, aber das hier ist halt ein Prequel. Das heißt, die Handlung ist 64 Jahre vor dem ersten Hunger Games Teil.
Aber er ist doch so ein bisschen so der Antagonist, oder?
Genau.
Und will man das wissen? Also will man dann da
Origin-Story? Naja, gab es ja schon mal, ne? Also wenn man halt irgendwie, ich meine jetzt mal mit Darth Vader, da erfährst du halt auch erst, wie er überhaupt erst zu dem Mean Motherfucker wird und so. Das kann ja schon auch interessant sein.
Guter Vergleich.
Und das ist jetzt wirklich sowas wie die Origin-Story. Also,
das ist jetzt die Frage, ob Donald Sutherland so charismatisch war oder so ikonisch als Filmfigur wie Darth Vader.
Die Frage braucht man, glaube ich, nicht stellen.
Mhm.
Ja, aber zu Beginn steigt der Film halt ein, da ist der wirklich noch ein kleiner Junge und ist mit seiner Cousine unterwegs, der junge Coriolanus, genannt Corio von Freunden.
Mhm.
Und wir sehen das jetzt so, das ist gerade Nachkriegszeit im Kapitol. Also das Kapitol hat den Krieg gewonnen und also gegen die Districts. Und jetzt haben wir die Struktur, die wir dann in den späteren Filmen auch haben. Also in den früheren Filmen, in der späteren Handlung. Ne? So, das Kapitol regiert also. Aber die Familie Snow, zu der der kleine Corio eben angehört, die hat sehr unter dem Krieg gelitten, ist jetzt da so in Ungnade gefallen und leben jetzt in sehr ärmlichen Verhältnissen. Also von dieser ehemals prunkvollen Familie ist nicht mehr so viel übrig. Deswegen, also die Eltern von Coriolanus sind auch tot. Es lebt noch die Großmutter und seine Cousine, mit der er eben anfangs unterwegs war. Und dann haben wir irgendwie so einen Zeitsprung von 13 Jahren oder sowas. Kann man sich auch nur herleiten über die ganzen anderen zeitlichen Fakten, die man da so kriegt. Weil nach dem Zeitsprung sind wir im 10. Jubiläumsjahr der Hunger Games. Das heißt, die gibt es seit 10 Jahren. Und Corio ist jetzt an einem Punkt, wo er, der ist eben im Capital und ist da, ja, in einer recht hohen Position, hat dann da gibt es ja diese Strukturen, wo die großen Familien im Capital dann eben ihre Nachkommen dahinstellen, die alle auch eine wichtige Position einnehmen. Und jetzt soll zum Jubiläum der Hunger Games was verändert werden an den Spielen, weil die haben ähnliche Probleme wie die Emmys. So, die Quoten sind Mörder im Keller, kein Schwanz will das mehr, so will das mehr sehen. Also muss was verändert werden. Oder wie bei den Oscars, das ist ja auch so ein Ding. Dann strukturieren sie halt was um. Jetzt kam einer mit der geilen Idee an. Also diese Idee wird dann präsentiert von Dean Kaska Highbottom. Das ist die Figur von Peter Dinklage. Der erklärt uns, dass er einer der Erfinder der Hunger Games ist. Der andere Erfinder war der Vater von Coriolanus Snow, der ja zwischenzeitlich tot ist. So, und Highbottom hatte aber, hat sich das in einem Suff ausgedacht und fand es dann aber auch sofort scheiße. Aber der Vater von Coriolanus Snow hat das dann irgendwann an die zuständigen Stellen gebracht und so wurden die Hunger Games ins Leben gerufen. Weil die gibt es ja nur zur Abschreckung oder zur Machtdemonstration als Erinnerung an den Sieg des Kapitols über die Districts. Mhm. So, und soll natürlich auch daran erinnern, dass das halt nicht wieder passiert und so. Aber natürlich finden das zu Recht alle eine recht barbarische Art, das darzustellen. Jedenfalls soll jetzt eben zum 10. Jahr, wie uns Highbottom verrät, eben Dinge verändert werden. Die erste und größte Veränderung sieht so aus, dass jetzt jeder, die werden ja Tributes genannt, die da antreten. Mhm. Also jeder von diesen, nennen wir es mal Kandidaten, aus den jeweiligen Districts, kriegt jetzt einen Mentor aufgedrückt aus dem Kapitol. Das sind jetzt eben diese Jungen, die nachkommen. Darunter natürlich unser Coriolanus, weil ursprünglich hieß es so, wer jetzt bei euch in der Schule da mit den besten Noten abgeschnitten hat, kriegt diesen Preis. Und in diesem Preis hat halt Corio eine Verbesserung für seine Familie gesehen, weil die halt wirklich nichts mehr zu essen haben. So, die haben halt keine Kohle.
Okay.
Und mit diesem Preis hat er halt gehofft, dass da die Situation der Familie wieder ein bisschen verbessert wird. Und jetzt heißt es aber, aha, Plot-Twist, den Preis gibt's erst, wenn ihr als Mentor fungiert habt für die Teilnehmer der Hunger Games. Und am Ende kriegt einer von euch dann diesen Preis. So, das heißt also 12 Mentoren, die 12 Kandidaten vertreten bei den Hunger Games. Und natürlich wird unserem Corio die Kandidatin aus District 12 aufgedrückt. Also der 12. und ärmste District, dem dann ja später auch Katniss angehörte, der steht hier wieder im Fokus, weil die Dame, genannt Lucy Gray, die da die Kandidatin gezwungen wird, Kandidatin zu sein, die ist nämlich Rachel Zeglers Figur. Und die ist der titelgebende Songbird. Eine der titelgebenden Figuren, weil die singt nämlich ganz gerne, weil die erzählt dann in einem der 1000 Erklärmomente, die wir in diesem Film erfahren, erzählt sie uns umständlich, dass sie, das ist so ein Wandervolk, dem sie angehört und die singen alle und deswegen haben die nämlich als zweiten Vornamen auch alle einen Farbennamen und sie heißt halt Lucy Gray. Digga, Lucy Gray Baird ist ihr vollständiger Name und als sie dann, wir kennen das aus dem ersten Teil, diese Übertragung, als dann die Tributes da auf die Bühne geholt werden und dann heißt, ne, der Name wird aufgerufen und dann müssen die an allen anderen vorbeilaufen und werden dann da oben neben diesen Peacekeepern hingestellt. Und das Ganze wird ja übertragen auch ins Capital und die anderen Districts. Und natürlich nutzt dann Lucy Gray diesen Moment, um ein Lied vom Stapel zu lassen. Und ich dachte nur schon so, oh fuck, sie singt. Und ich meine, im ersten wurde auch gesungen, da gab es halt diesen einen Song, dieses Are you coming to the tree? Was ja auch stimmt. Ein ziemlicher Ohrwurm ist und so und alles fein. Aber offenbar haben sie sich jetzt gedacht, dass man durch die Besetzung von Rachel Zegler das Ding irgendwie Volley nehmen könnte.
Zweites West Side Story machen oder was?
Digga, hier wird so viel gesungen. Echt? Es ist so zum Kotzen.
Aber singt sie denn so schön wie Tim Blake Nelson als Buster Scruggs?
Keine Chance.
Nicht?
Nee.
Das ist schlecht.
Ja, ich meine, die hat ja eine Menge Fans und Alter, ich will da jetzt auch nichts Böses, aber mir geht's ja hart auf die Eier.
Ja, das ist so ähnlich wie Jenna Ortega bei mir. Die ist einfach.
Ich bin kein
She's in Fan, everything, Alter, und die wird überall besetzt und ich verstehe es halt nicht.
Also ich kann das irgendwie auf dem Papier schon verstehen, weil das ist natürlich eine hübsche junge Frau, weißt du, die sieht toll aus, die kann singen, die ist auf dem Papier schon so total package.
Ja, gut.
Aber
in Theorie.
Ja, eben. Und für mich hat das aber bisher in der Praxis noch nie funktioniert. Also war ja bei West Side Story auch so ein Ding. Naja, aber es gibt ja Leute, die ihr Charisma unterstellen. Also die hat ja wirklich viele Fans.
Ich sehe es nicht bei ihr.
Ich sehe es halt auch nicht bei ihr. Und was,
die ist halt wirklich
was sowohl bei West Side Story als auch hier für mich ein Riesenproblem ist, dass die Chemie zum jeweiligen Counterpart fehlt.
Mhm.
Das war ja bei ihr und Ansel Elgort, glaube ich, auch ähnlich, so ein Ding. Ja. Ne? Die Chemie, das hat irgendwie, hat da nichts stattgefunden. Und hier haben wir Tom Blyth, der den Coriolanus Snow spielt. Und bei ihm ähnlich. Ich verstehe, wie sie bei dem gelandet sind. Das ist ein großer, sehr gut aussehender, junger Typ. Der hat krass blaue Augen, aber schauspielerisch für mich bestenfalls solide. Und eben die Chemie zwischen den beiden ist einfach nicht vorhanden.
Mhm.
Und jetzt soll ich mir aber über 2 Stunden 37 angucken, wie er sich dann schon auch für sie interessiert, weil das nimmt einen großen Teil ein. Dieser Film, das habe ich noch gar nicht gesagt, ist in Kapitel unterteilt oder Abschnitte. Wir haben 3 Abschnitte. Es fängt eben mit seiner Vorgeschichte an. Das heißt, der Teil heißt auch The Mentor. Dann heißt es, wie hieß der zweite Teil? Da werden dann die Spiele gezeigt. Und im dritten Teil ist er dann Peacekeeper, weil da mit den Spielen was schief läuft, wodurch er dann noch einen anderen Job aufgedrückt kriegt. Also er muss dann auch das Capital verlassen.
Mhm.
Und das hat aber eben mit dem Ausgang der Spiele zu tun, weil jetzt sind wir erstmal an dem Punkt, dass er halt diesen Mentor-Job aufgedrückt bekommen hat, wie die ganzen anderen auch. Und sein Tribute ist eben Lucy Gray Baird. Und natürlich muss er dann erstmal an diese rebellische Frau von diesem Nomadenvolk, dem singenden Fuckverein, muss er sich dann erstmal irgendwie nähern.
Du klingst sehr begeistert.
Und
klingt eher hier nach.
That is one big pile of shit.
Digga, wirklich.
Klingt einer aus der Riege.
Ey, das wurde von Minute zu Minute schlimmer. Und das ist halt so krass, weil du siehst ja trotzdem, dass dieser Film 100 Millionen gekostet hat. So, das heißt, er hat ein gewisses Production Value. Man erkennt auch einiges von Berlin wieder.
Mhm.
Und dann hast du da halt auch krasse Leute, weißt du, weil die Spiele jetzt verändern und am Leben erhalten möchte, weil die Figur von Peter Dinklage will die ja abschaffen. Der findet das jetzt seit 10 Jahren scheiße. Weil er sagt, das habe ich mir im Sof ausgedacht und das ist aber natürlich voll die ätzende Idee, weil barbarisch. So, und die Figur, die das aber am Leben erhält, ist die Figur von Viola Davis. Die haben wir hier nämlich auch noch. Dr. Volumnia Alter, Gall. Und an der hat sich das Kostüm- und Maskendepartment definitiv auch hart ausgetobt. Und ich meine, das ist ganz lustig anzusehen. Aber sie ist jetzt hier halt sowas wie der Antagonist, einer davon. Weil sie halt, das Ding ist schon auch ein bisschen weird, ne? Weil wir haben irgendwie die Origin-Story eines Antagonisten und jetzt haben wir aber im Zuge dessen. Ja, wir brauchen ja, also wir müssen natürlich einen Grund haben, dass der dann irgendwann auch in eine andere Bahn rutscht, wie wir es dann ja. Also eben diese.
Die intrigiert ein bisschen die Dame,
ja. Diese Darth Vader-Story. Ja, sie will halt diese Spiele am Laufen, also sie will halt die Quoten wieder hochdrücken so und dann appelliert sie an die Mentoren, dass die Veränderungsvorschläge beisteuern dürfen. Und dann schreibt natürlich Corio da einen Veränderungsvorschlag auf und das baut sie dann alles ein und so, weil das ist hier halt alles noch sehr rudimentär, das sieht noch nicht so aus wie die Spiele, die wir dann mit Katniss haben.
Mhm.
Ist halt noch eine sehr nackte Arena und so und dann gibt es aber noch irgendwelche Rebellenbewegungen und Digga, das ist alles so belanglos. Und ja, also die Cousine Tigris, die wird von Hunter Schäfer gespielt, die dürftest du aus Euphoria kennen.
Ja.
Dann haben wir noch den Moderator, den ersten Moderator der Spiele hier, das, was dann später Stanley Tucci gemacht hat, ist hier Jason Schwartzman.
Stimmt, ja, und das hatte ich noch im Kopf.
Da wird auch der gleiche Name erzählt, wobei das ja mit einem Vorlauf von 64 Jahren irgendwie nicht sein kann, dass der dann der Sohn ist, dann müsste ja dann mindestens der Enkel sein. Wie auch immer, Lucky Flickerman wird von Jason Schwartzman gespielt. Und so hast du hier halt schon auch eben ein paar große Schauspieler. Und dann guckt man aber primär eben in meinen Augen diesem sehr blassen Paar von Tom Blyth und Rachel Zegler zu. Und dann ist das so unfassbar kitschig, weil sie dann wirklich jede Gelegenheit nutzt, um irgendeinen Song rauszuhauen. Und oh.
Hast du denn irgendwas Positives hier dem Film abzugewinnen?
Musik, James Newton Howard. Die ist dann schon auch manchmal opulent, aber dann haben wir halt diese fucking Songs immer wieder von ihr.
Okay. Hunger Games, the Musical.
Ja. Ja, also positiv fällt ins Gewicht auf jeden Fall hier halt auch wieder Production Value.
Mhm.
Und ich, Peter Dinklage macht aus dieser dünnen Rolle dann doch eine Menge, finde ich. Ist schon ein geiler Schauspieler.
Er hat dünn gesagt. Nicht klein.
Ja, ja.
Er lernt.
Und ja, Viola Davis schockt natürlich auch immer. Jason Schwartzman war für mich für den ein oder anderen Lacher zuständig.
Mhm.
Das fand ich ganz cool. Aber Alter, der Film ist wirklich Grütze.
Braucht man nicht. Jetzt hast du eingeleitet, dass die Leute den noch im Kino sehen können, aber ich weiß nicht, ob du nach deiner Rezension so viele Kinotickets damit verkauft hast.
Aber. Nee, aber der hat auch schon ausreichend funktioniert, weil aus diesen 100 Millionen sind über 332 geworden.
Was? Das war so ein Hit? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Also,
wirklich.
Ich meine, das ist, glaube ich, lange nicht so ein Hit wie die anderen Teile, ne?
Mal dreifach eigentlich.
Aber das übers Dreifache aus dem Budget gemacht, da sieht man mal, was dieses Franchise eben doch für Fans hat. Und
krass.
Das wirklich mit einem Prequel, wo wir halt die ganzen alten Figuren nicht dabei haben.
Mhm.
Und es wirkt so forciert, wie die das schreiben. Also, wie er dann eben irgendwie in die Richtung kommt von dem, was wir dann später als Donald Sutherland sehen.
Mhm.
Das ist, wirkt alles so forciert geschrieben und es ist so fucking pilcheresk zwischendurch. Man, da wirklich, da kotzt du im Strahl.
Oh nein.
Ist wirklich scheiße geschrieben, Alter. Also auffällig.
Das,
weil du alles kommen siehst, ey. Das ist wirklich alles so mit vorher dreimal anrufen.
Ja, umso überraschender, dass du wieder eingeleitet hast, dass es ein Oscar-nominierter Drehbuchautor war.
Ja, ja, eben.
Das ist abgefahren.
Das ist so Schema F, hey, und das ist halt auch irgendwo traurig, dass so wie die Industrie läuft, dass das natürlich trotzdem ein guter Job ist für Tom Blyth und auch für Rachel Zegler. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, dass die das beide hier irgendwie fett fanden, was sie da gemacht haben. Aber das ist dann halt das, was du machen musst. Und ich meine, ich weiß nicht, kennst du diesen Tom Blyth?
Nee.
Ich habe mal in diese Billy the Kid Serie reingeguckt. Und da spielt er nämlich die Titelfigur.
Okay.
So, und ist schon echt ein guter Typ. Optisch, aber eben schauspielerisch, also bisher noch nicht so wirklich die Erfüllung. Klar, ist auch noch sehr jung, aber ich meine, dann muss ja halt trotzdem, der Film ist komplett um ihn gestrickt, ne? Also das ist seine Geschichte.
Mhm.
Da müsste in meinen Augen, aber da eben das Drehbuch versagt. Also ich will ihm jetzt noch nicht mal so einen riesen Vorwurf machen, weil wenn du solche Pilchersätze hast, wie willst du das Ding gut spielen? Also, da ist wirklich, das Pathos trieft hier aus allen Ecken und Enden.
Ey, ey, ey.
Ja, und dann hat er eben halt ein paar Schauwerte. Auch wenn da viel, nahezu alles sehr vorhersehbar ist.
Mhm.
Man sieht dann doch, dass der einiges gekostet hat. Aber er ist natürlich zu lang. Da hilft dann auch das Budget nichts.
Hast dich offensichtlich eher durchgekillt als alles andere.
Ja.
Mhm.
Ich sag mal so, dieses erste von den drei Kapiteln, das hat mich noch am meisten unterhalten.
Dann geht's bergab.
Und dann geht's schon hart bergab.
Mhm.
Das ist halt auch das Ding, wenn die es nicht mal schaffen, die eigentlichen Hunger Games dann so zu inszenieren, dass das irgendwie ein bisschen Drive und Spannung aufkommen lässt. Mhm. Hat der in meinen Augen alles falsch gemacht. Aber ja, auch da wieder. Das, jetzt haben wir hier natürlich so ein Ding. Sowas wie die Hunger Games könnte man natürlich auch übelst rough aufziehen, aber das hier ist natürlich PG-13 und die Spiele stehen hier halt nicht im Fokus.
Gut, so brutal waren die Originalfilme auch nicht, aber Jennifer Lawrence ist zumindest charismatischer als Katniss. Das muss man hier lassen. Also
und ich finde, die ersten beiden hatten schon, also ich glaube, es war immer PG-13, aber ich fand schon, dass die ersten beiden so inszeniert waren, dass über diese Spiele schon auch so der ein oder andere bedrohliche Moment aufkam.
Ja, so ein, zwei Spitzen waren da schon drin. Aber ist jetzt kein Blutfest. So
nein, natürlich nicht. Also klar, gibt es, wenn es so um so Filme geht, wo es um Menschenjagen geht, da gab es natürlich schon richtig derbe Sachen.
Ja. Ist halt auch eine Young Adult Vorlage, weißt du, insofern.
Ja, eben.
Ist ja klar. Der die Vorlage
aber schon deswegen war ich ja so überrascht über den ersten und den zweiten Teil, weil ich hatte ja damals die Premiere, also meine Teilnahme zur Premiere am ersten abgesagt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es das so ein Kinderfilm ist.
Ja.
Und bin dann zum zweiten erst hin und habe mir dann davor halt nochmal den ersten angeguckt und war voll überrascht.
Ging dann klar. Ja, ich war, glaube ich, nicht ganz so weit oben. Ich glaube, es war nur 6,5 oder so bei mir.
Ja, ich weiß, du fandst die alle nicht doll, ne? Oder den einen, meine ich.
Nur den einen gesehen,
ja.
Ja.
Mhm. Ja, also dann gucken wir mal, ob du überhaupt bei dem ankommst.
Gucken wir mal.
Von mir ist es keine Empfehlung.
No shit.
Habt man rausgehört, ja?
Sehr gut. Rausgehört.
Ja, nicht, also, ich will mir da nicht irgendwas vorwerfen lassen. Aber.
Kam rüber, ja, 6,5 hat er von mir bekommen. 7 von dir und 7 von Classic Dave in der Episode 297 nachzuhören.
Wie viel von mir?
7. Ist auch nicht so viel mehr, aber gut, wir waren ja in einer ähnlichen Area.
Ja. Tja, und jetzt das Prequel. Jetzt mal die Punkte.
Okay.
6,9 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 54 und Letterboxd 3,6.
Mir schwebt für dich die 3 vor.
Sehr gut, Alter. Guess, heute läuft's, ey.
Ist die 3?
Das ist die 3. Du bist ja ein geiler Typ.
Cool.
Ja, okay, also damit ist das Thema sowas von durch.
Na, warte mal.
Digga, also wenn ich mich jetzt, ich muss noch zweimal raten, du nur noch einmal und du bist 3 Punkte vorn.
Ja, aber wir haben noch einen Feuerradfilm. Davor würde ich die, davor würde ich hier nichts begraben.
Also.
Man weiß ja nicht.
Na ja, gut.
Okay. Erstmal kommt mein Projekt noch und der ist einfach zu raten. Das kann ich dir schon mal.
So, so.
Kann ich schon mal ankündigen.
Gut. Ich hab dir schon oft gesagt, dass Kino nichts für unser eins ist.
Genau, einer von denen. Der ist definitiv erfreulicher und ich bin ein bisschen ins 70er-Jahre-Kino gegangen und habe ja gesagt, ich habe ein paar Parallelen zu Wild Bunch hier. An meine, muss ich an meine Rezension denken, ist schon ganz witzig. Mhm. Weil ich habe mir auch die längste Version von dem Film angeguckt und die geht knapp 30 Minuten länger als der Director's Cut. Das heißt, dieser Film wurde aufgrund von Kritik, aufgrund von Längen, aufgrund Unzufriedenheit des Hauptdarstellers und des Regisseurs 30 Minuten gekürzt, um den Film ein bisschen zu straffen. Ich habe mir aber nicht diese kürzere Version angeguckt, sondern ich habe mir die längere Version angeguckt. Das ist vielleicht nicht ganz unwichtig.
Jetzt muss ich trotzdem nachfragen. Das heißt, der Director's Cut ist schon kürzer als die Kinofassung?
Der Director's Cut ist 30 Minuten kürzer, richtig. Weil man findet, dass die Kinofassung zu lang war. Und ach, deswegen
okay, also du Sachen hast jetzt nicht irgendeinen Extended Cut gekürzt, sondern die Kinofassung.
Ich habe die Kinofassung, ah, ja, okay. Richtig. Die ursprüngliche gut. Fassung, wie sie im Kino lief.
Ja, hat man auch nicht oft.
Korrekt. Nee, hat man nicht oft. Mhm. So, der Film ist aus dem Jahr 1976 und hört auf den Titel The Killing of a Chinese Bookie. Die Ermordung eines chinesischen Buchmachers, akkurat übersetzt ins Deutsche. Und Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war John Cassavetes. Den haben wir hier. A Woman Under the Influence ist natürlich ein großer Film von ihm. Und der wollte ich mal so ein bisschen in einem anderen Genre ausprobieren. Der hat nämlich auch viele Dramen gemacht und so, Charakterstudien. Und er wollte mal so ein bisschen ins so in illegale Machenschaften reingucken und wollte mal einen Film drehen über so ein paar Gesellen, die nicht so wohlgesinnt sind und wollte so einen kleinen Gangsterfilm machen. Und das ist The Killing of a Chinese Bookie aus dem Jahr 76. Kennst du den Film? Hast du schon mal was davon gehört?
Nee, ich glaube nicht.
Noch nicht?
Nee.
Okay.
Sollte man den kennen?
Ich habe den eine ganze Weile auf dem Schirm. Der ist in der Criterion Collection, der ist auf der Schneiderliste. Also ist schon ein bekannter Film. Und das ist auch eins der bekannteren Filme, wo Ben Gazzara die Hauptrolle spielt. Der steht im absoluten Fokus. Das ist der Pornoproduzent aus Mulholland Drive, so für die jüngeren Zuschauer. Und der hat damals auch schon in einigen bekannten Filmen mitgemacht. Mhm. War aber auch selten die Hauptrolle. Aber hier steht er im absoluten Fokus und spielt Cosmo Vitelli. Cosmo Vitelli ist, der führt so einen künstlerisch angehauchten Nachtclub. Also eigentlich ist es eine Stripper. Du siehst halt nackte Ladies auf der Bühne, die ihre Brüste zeigen, aber die haben halt so ein Themenbühnenbild, wo die dann so Paris nachbauen. Dann haben die so Kostüme an, wo die eine halt so eine französische Polizistin spielt und so. Mhm. Dann werden so Chansons gesungen. Du hast einen so einen geschminkten Entertainer, der so dazwischen ist, so ein kleiner Dicker, der dann auch so im Gesicht so ein Schnurrbart, so ein Dali-Schnurrbart angemalt hat und so und der dann so ein bisschen durchs Programm führt. Also es ist alles nicht so schmierig billige Stripper, auch wenn das Publikum demnach aussieht, sondern es ist alles ein bisschen künstlerisch gestaltet. Mhm. Läuft aber nicht so geil in dem Club. Also finanziell ist er ein bisschen am Struggeln und hat schon bessere Tage gesehen, drücken wir es mal so aus. Und er ist so vom Typ schon so ein charismatischer Typ, läuft halt rum mit diesen 70er-Jahre-Anzügen, so weißt du, diese weißen Anzüge mit diesen großen Kragen, du hast diese Brusthaare, die so rausquillen. Und Ben Gazzara ist schon cool, also so ein bisschen Goldkette und so ein Typ ist es. Also hat auch so eine Nelke hier, so ein Knopfloch und so, also striegelt sich schon immer auf und ist schon sehr beliebt auch bei den Mädchen und ist eigentlich ein geschätzter Chef, weil Er ist keiner, der irgendwie die Mädchen schlecht behandelt. Er ist keiner, der irgendwie groß ausrastet, der aggressiv ist. Er redet eigentlich immer relativ ruhig. Aber er ist schon manchmal recht bestimmt. Mhm. Das heißt, er will schon, dass die Show immer am Laufen gehalten wird und so. Und dass sie auch zur Arbeit kommen. Das ärgert sich auch darüber, wenn eine sich irgendwie krank meldet. Oder wenn eine irgendwie, wenn er sieht, so die eine ist irgendwie nicht richtig dabei. Oder dass der Song irgendwie nicht so richtig zu dem Programm passt und so. Dann merkt er das auch schon mal an. Mhm. Und eines Abends während dieser Shows sind so 2-3 Typen da, die noch nie vorher da waren. Und die kommen mit ihm ins Gespräch, loben seinen Club, sagen, dass sie schon ein paar Mal hier waren und dass es ein richtig cooler Laden ist. Und unter den Boys ist ein sehr junger Seymour Cassell, den du ja hier hattest.
Ja.
Und Seymour Cassell ist auch sehr freundlich und sympathisch. Und unser Kumpel Vitelli fragt ihn dann so, was er so macht. Und er sagt, naja, die haben so einen Herrenclub, wo halt primär gepokert wird. Mhm. Und läuft alles anständig ab, es wird halt nicht betrogen, da sind halt nur anständige Leute, da sind dann keine Kriminellen oder so und er ist herzlich eingeladen, wenn er da vorbeikommen will. Dann soll er einfach nur nach ihm fragen und dann kriegt er dann Platz am Tisch. Und Vitelli macht das. Er geht dann an einem Abend vorbei, kriegt halt einen Platz am Pokertisch und spielt da komplett über seine Verhältnisse. Und will halt Kredit und die geben ihm keinen Kredit und er will irgendwie einen Check ausstellen mit allen drum und dran. Jedenfalls endet das dann mit 23.000 Schulden, die er dann dem Haus dann irgendwie schuldet.
Das ist ein ordentliches Pokerspiel gewesen.
Das ist ein ordentliches Pokerspiel und er hat sich da ein bisschen überschätzt und hat halt das Problem, er kann halt diese 23.000 Dollar nicht sofort bezahlen, ist aber grundsätzlich ein ehrlicher Typ und er möchte die Schulden ehrlich zurückzahlen, sagt er zu denen. Mhm. Hat aber die Mittel gerade nicht. Und das ist natürlich ein Problem, weil jetzt zeigen sich die Herren von der anderen Seite. Das ist halt so ein, die sind halt alle so ein bisschen älter. Wie gesagt, Seymour Cassell ist wahrscheinlich noch der jüngste von denen. Der hat dann noch so blonde Haare und so, hat seinen markanten Schnäuzer.
Ach, okay.
Die anderen schon alle so ein bisschen im Rentenalter, aber alle so feine Anzüge und so. Und du siehst schon recht finstere Gesellen. Und die sagen zu ihm, es gibt eine Alternative, wie wir auf die Schulden verzichten können. Und jetzt kommt der Titel ins Spiel. Nämlich die Ermordung eines chinesischen Buchmachers, der den ein Dorn im Auge ist und der selbst ein ziemlich fieser Typ ist. Und die brauchen jemanden, der das macht, um natürlich nicht irgendwelche Hinweise auf die Truppe zu bringen. Mhm. Und deswegen brauchen die eine neutrale Person, Cosmo Vitelli. Und dann zerreißen wir nämlich deinen Schuldschein und du schuldest dem Haus gar nichts. Hast uns einen Gefallen getan und alle sind fein raus. Mhm. Und er will das nicht. Der sagt so, nee, ich möchte meine Schulden zurückzahlen mit allen drum und dran und ich mache das natürlich nicht, ich ermorde nicht irgendwelche Typen, aber die werden dann schon etwas aggressiver im Vorgehen, indem die ihn dann vor dem Club auflauern, ihn zusammenschlagen und dann bitten ihn ins Auto rein. Und jetzt sitzt der im Auto auf der Rückbank und die sitzen um ihn rum. Und der hat keine Chance, Nein zu sagen.
Okay.
Weil das ist so ein Himmelfahrtskommando, weil die sagen dann, okay, wir sagen dir jetzt, wo es lang geht. Dieser chinesische Buchmacher geht immer zur gleichen Zeit schlafen, um 21 Uhr ist er im Bett. Deine Aufgabe ist es, morgen in der Nacht den zu besuchen. Die geben ihm eine Waffe in die Hand, also dazu muss man sagen, Vitelli ist Kriegsveteran, das heißt, er weiß, wie man mit einer Waffe umgeht und der hat schon gedient und so mit allem drum und dran.
Okay.
Und kriegt diese Waffe und sagen, weißt du, wie man die Waffe lädt, weißt du, wie man mit der umgeht? Ja, okay. Wir schließen dir einen Wagen kurz. Der Wagen, der hinter dem Auto steht, wo die gerade parken und so weiter. Du darfst den Wagen nicht abwürgen, weil dann hast du keine Chance, den nochmal irgendwie anzumachen.
Das ist auch ein geiles Fluchtfahrzeug, ey.
Ja, ja. Aber halt ein Wagen, den man nicht irgendwie nachvollziehen kann, weißt du? Die sagen, dass der Wagen geklaut worden ist, der ist aber bis morgen, wird er nicht gemeldet, irgendwie sowas. Also es ist alles schon letztendlich organisiert, aber shady.
Aha. I've never met anyone with such a total lack of skills.
Wie nett ist das bitte von denen, dass sie den Auto zur Verfügung stellen? Ich finde es halt jetzt schon hochgradig fragwürdig oder offensichtlich, dass die noch eine andere Agenda haben.
Ja, die sind da hochprofessionell. Aber pass auf, es geht noch weiter. Ja,
du meintest doch, die treten anständig auf.
Ja, ja.
Also schon shady, aber also wenn die dem so eine Karre hinstellen, ich meine, was sind das für eine Voraussetzung? Alter?
Naja, aber die dürfen ihm natürlich, ja, okay, natürlich sind die Voraussetzungen scheiße, aber wenn der Wagen an ist, dann ist er an, so, weißt du, er soll ihn halt nur nicht abwürgen, soll halt über den Freeway da hinfahren und soll ihn abstellen und dieser Wagen wird halt da abgestellt und er soll dann mit dem Taxi dann wieder zurückfahren.
Okay.
Damit die nämlich irgendwie seinen Weg nicht nachvollziehen können. Aber es geht noch weiter. Die sagen zu ihm, er soll 12 Hamburger kaufen. Der hat nämlich Wachhunde da draußen, die im Garten patrouillieren.
Okay.
Und diese 12 Hamburger, damit die Wachhunde die natürlich essen, da darf kein Senf drauf, da darf kein Ketchup drauf, da dürfen keine Zwiebeln drauf, aber die sagen ihm auch direkt, no mustard, no Ketchup, no Onions und so hin. Ja. Das heißt, das muss er sich alles merken.
Damit die Hunde das dann fressen.
Damit die Hunde das fressen, genau. Okay. Weil wenn da Senf zu viel drauf ist, dann schmeckt er den nicht und dann werden die wieder auf ihn aufmerksam, sondern die müssen die Hunde ablenken. Also er muss die Hunde ablenken, wenn er da reingeht.
Okay.
Dann kommt vor dem Haus von dem Buchmacher ist so ein anderes Haus, was so A-förmig ist. Und in diesem A-förmigen Haus sind Securities von dem Buchmacher. Und zwei von denen patrouillieren draußen im Garten, der Rest ist in diesem Haus. Und er muss praktisch an diesem Haus vorbei, muss dann hinten in dieses Haus von diesem chinesischen Buchmacher durch Wachhunde durch und den dann killen. Das ist seine Aufgabe.
Okay.
Also recht herausfordernd auf jeden Fall, was sie ihm da zumuten.
Und er, außer dass er beim Militär war, hat er sonst keine Erfahrung in die Richtung?
Naja, er hat Nachtclub. Also das heißt, er hat schon mit shady Leuten zu tun. Und ich gehe mal auch davon aus, dass der irgendwo eine, auch wenn man das nicht sieht, aber er wird wahrscheinlich eine Waffe irgendwo in der Schublade haben oder zu Hause. Aber er wird jetzt nicht als Krimineller hier gezeichnet im Film. Das heißt, es ist jetzt kein Steven Seagal, der hier irgendwie eine Backstory kriegt.
Das meine ich, das ist jetzt keiner, der täglich rumrennt und Leute umbringt.
Nee, überhaupt nicht. Aber man bekommt mit, dass er im Krieg schon gelernt hat, wie man schießt oder so. Das heißt, der trifft auch, wenn er irgendwie auf Leute zielt. Ja, und viel weiter würde ich nicht erzählen, weil die Story geht natürlich auch weiter, nachdem nach diesem Himmelfahrtskommando und nachdem er es geschafft hat, da rauszukommen, weil ich will einfach nicht zu viel von der Story erzählen, aber es geht dann noch eine ganze Zeit lang halt weiter, wie dieser Film sich entwickelt. Und
das klingt erstmal ziemlich cool.
Ist auch cool. Du hast so eine total unruhige Kamera, die ganze Zeit irgendwie diesen Film begleitet. Der Film ist fast immer an Vitelli dran, an der Rolle von Ben Gazzara. Das einzige Mal, dass die Kamera vielleicht abweicht von ihm, ist, wenn die so das Bühnenprogramm zeigen. Wenn die Frauen halt so auf die Bühne kommen, da wird halt viel gezeigt, so wie die singen und wie die sich dann so wie die kurz ihre Brüste zeigen und dann wieder zumachen und das Publikum so anheizen. Da sitzt er halt im Publikum oder ist teilweise gar nicht da. Ansonsten, wenn das nicht dieses Bühnenprogramm ist, ist er fast immer im Zentrum der Handlung. Und
wenn du sagst, wackelig, das heißt, die haben es aus der Hand gefilmt, oder?
Die haben das zum Teil aus der Hand gefilmt, die haben vor allem teilweise so über die Schulter, wenn er so die Treppen runtergeht mit allen drum und dran. Und du hast ja bei Wild Bunch schon gesehen, dass bestimmte Filmemacher sich orientiert haben. Ich bin der Meinung, dass die Safdie-Brüder sich definitiv hier an The Chinese Bookie orientiert haben.
Ah, okay.
Weil dieses Unruhige und auch so, weißt du, ihm zu folgen, so bei seiner Mission und dann immer irgendwie so.
Wenn du sagst, wir sind immer sehr nah an ihm dran.
Wir sind immer sehr nah an ihm dran. Da dachte ich so, okay, die Safdie-Brüder, wenn man Good Times gesehen hat oder Uncut Gems, den ich ja noch nicht kenne. Aber der Stil von denen wurde maßgeblich beeinflusst von John Cassavetes und Chinese Bookie.
Jetzt hast du mich gerade wieder auf was gebracht, was ich gar nicht erwähnt habe vorhin bei The Wild Bunch. Was halt auch sensationell ist, ist vor diesem Showdown, nach dem Showdown, als dann die diesen langen Gang machen. Jeder hat sein Gewehr dabei und dann folgt die Kamera diesen verbleibenden Jungs, wie sie da langlaufen.
Ja, stimmt.
Und dieser Gang hätte ursprünglich auch gar nicht so lange sein sollen. Das haben die dann auch spontan am Set entschieden und haben das ja auch aus ganz vielen Einstellungen mitgenommen. Und dann dadurch einen sehr langen Gang erzählt, wo die Kamera halt mitgeht. Das ist auch so ikonisch und wurde auch so oft kopiert.
Voll.
Ja. Das ist ja, glaube ich, auch das Poster ist dann auch von diesem Gang, ne?
Ja, stimmt. Ja. Ist ja auch wieder so ein Ding, so kannst auch Armageddon und so damit reinnehmen, weißt du?
Das ist original das.
Ja.
Wie die halt in Slow Motion auf die Kamera zulaufen, ist so geil.
Das hat der Urschleim, ja. Ne? Der hat es im Jahr 69 gemacht.
Ja, sorry, hatte ich eben vorhin gar nicht erwähnt, aber das klingt halt auch geil, wenn du sagst, du siehst jetzt hier irgendwie die Einflüsse von den Safdies und sowas.
Ja, voll. Du siehst genau, okay, so die Bildsprache und der Stil, das haben die von den Filmen aus den 70ern, also die haben die hundertprozentig gesehen. Von wem das noch ein maßgeblicher Einfluss ist, von Harmony Korine, der Kids gemacht hat.
Ach so.
Der hat The Killing of a Chinese Bookie auch als maßgeblichen Einfluss auf seinen Film.
Aber das war der Autor, ne?
Das war der Autor, der hat aber auch selber auch schon ein paar Filme,
Hat
auch ein paar Filme inszeniert, genau. Und also das ist einer seiner Lieblingsfilme aus den 70s. Und ist halt krass, weil Vitelli versucht halt, das ist auch wieder so typisch Safdie, Vitelli versucht halt bei diesem ganzen Trubel und bei dem Mord von diesem chinesischen Buchmacher, wo er überhaupt noch keine Verbindung zu ihm hatte und noch nie was von ihm gehört hat vorher, versucht halt nebenbei immer noch diesen Nachtclub am Laufen zu halten. Weißt du?
Ach so.
Und ruft halt immer an und sagt so, welcher Song wird gerade performt und wer ist gerade auf der Bühne und wo ist denn die und die Dame, mit einer von denen ist er ja auch liiert. Und ist super interessant. Das heißt, er versucht irgendwie noch sein Geschäft am Leben zu halten. So.
Deswegen zeigen die anfangs, wie er so als Chef drauf ist.
Die zeigen knapp eine Stunde nur eine Charakterstudie, wie er mit diesem Club da umgeht, mit allem drum und dran, wie diese Typen den Club besuchen. So, das mit dem Pokern, das kommt eigentlich erst in der zweiten Hälfte.
Ach so, das dauert eine Stunde, dauert eine ganze bis Elber. Ja, ja. Okay, und wie ist das mit dem Pacing?
Das ist es eben, weil du hast ein bisschen Leerlauf in dem Film. Und ich glaube, es ist das lustig, weil du hast bei Wild Punch sowas Ähnliches gesehen, gesagt mit den Mariachi-Szenen, deswegen hatte ich hier auch eine Parallele. Ich glaube, dass der kürzere Director's Cut die bessere Wahl ist für den Film. Weil wenn The Killing of a Chinese Bookie ein bisschen gestrafter daherkommt, was ja Ben Gazzara selbst gesagt hat und John Cassavetes der Meinung war und dann ja schon 2 Jahre später im Jahr 78 diese kürzere Version rausgebracht haben, bin ich auch der Meinung, ich ziehe ja immer die längstmögliche Version vor, aber ich glaube, dass ich hier eher die knapp 30 Minuten kürzere Version, nämlich den Director's Cut, empfehlen würde.
Ja, siehst du, ich hätte da einen krassen Konflikt, weil mir geht's beim Director's Cut ja nicht immer nur drum, die längstmögliche Version zu sehen, sondern mir geht's drum, am ehesten die Vision des Regisseurs zu sehen.
Okay.
Und na, der Director's Cut ist ja meistens das, was der Vision des Regisseurs am nächsten kommt. Und wenn die dann halt eine halbe Stunde kürzer ist, ich wäre da im harten Konflikt. Ja.
Ja, ist es doch, weil ich denke dann auch immer so, ich will halt nichts verpassen und deswegen will ich halt alle Szenen sehen, die halt auch von irgendjemand rausgeschnitten worden
sind. Ja, aber eben, bei manchen Dingen gibt es halt einen Grund, dass sie dann rausgeflogen sind.
Das ist es. Ja. Und hier kann ich den Grund nachvollziehen, weil dadurch hat er natürlich den einen oder anderen Moment oder halt diese Nachtclub-Momente, wo du denkst, so, ja gut, 1, 2 davon hätte ich jetzt nicht gebraucht. So, weißt du, also 1, 2 davon hätte man ruhig mal kürzen können.
Okay.
Aber es zieht dich natürlich ein bisschen rein in diese Atmosphäre, in diese Schmierige und zeigt auch den Charakter von Ben Gazzara, wie er tickt und so. Und das ist schon, er läuft halt immer so diese, oben diese Kabinen, wo die sich halt umziehen, mit anderen, wo diese Umkleidekabine ist, führt halt so eine Treppe runter zur Bühne. Und wie oft dieser Shot fällt, wie man von hinten so seinen Rücken sieht, wie er diese Treppen runterläuft.
Ja, okay.
Das ist halt unfassbar markant dann im Laufe des Films. Und du siehst diese Treppen und du hast schon eine Vorstellung so von ihm, so weißt du. Also durch diesen langen Prolog und auch durch einen recht langen Epilog, wie ich finde, wirst du auch in die Story so reingezogen. Weil du weißt richtig, wie die Location da aussieht und du bist da drin. Also das muss man dem Film auch lassen. An einer Stelle sagt er übrigens improvisiert, I don't know what to do with my hands. Und trinkt dann von einem Kaffee, der da rumsteht, der, weiß nicht, der da schon seit Ewigkeiten steht, was übrigens ein Prop war. Und er trinkt auch noch aus diesem Prop und sagt so, yeah, sorry, I don't know what to do with my hands und trinkt dann diesen alten Kaffee, wenn er sich unterhält mit einer bestimmten Person in dieser Szene.
Okay, wie
und,
geil.
Fand ich schon auch witzig, da dachte ich natürlich, okay, Will Ferrell Content hier.
Sehr schön.
Ja.
Okay.
Und das ist The Killing of a Chinese Bookie, also eventuell den Director's Cut lieber gucken, aber trotzdem natürlich ein geiler Film, also schon Highlight. Schon geiles Ding. Und außer die Länge habe ich hier nicht viel vorzuweisen, das ist geiles 70er-Jahre-Kino. Definitiv.
Okay.
Und zu Recht auf der Schneiderliste, Criterion Collection und so, also guter Film. Die Ermordung eines chinesischen Buchmachers von John Cassavetes.
Ja, klingt gut.
Ja, hat er gut gemacht, seinen Ausflug ins illegale Machenschaften-Genre, so ins Gangster-Genre. Ist nice. Aber nicht zu viel erwarten, ist ein ruhiger Film eher. Also die Gewaltspitzen, die dann kommen, sind dann doch eher gestreut, aber es ist natürlich auch ein unruhiger Film durch die, weißt du, durch die Art, wie er gedreht worden ist, durch die Kamera und so. Und viele Kritiker schrieben ja auch damals, dass Cassavetes sich sämtlichen Regeln widersetzt hat, die damals filmisch gegolten haben. Weißt du, was noch man so zeigt, eine. Was man nicht zeigt. Genau, welches Tempo man anwendet, wann man Epilog und so weiter. Und der macht alles anders. Und lässt den Film sogar mit einem recht offenen Ende dann aufhören, was schon auch schon sehr interessant
ist. Ach echt? Okay.
Also Moment, wo du dir selbst ausmalen musst, was passiert hier eigentlich? Schon ganz geil. Ja, das ist The Killing of a Chinese Bookie aus dem Jahr 76. Mit einem New Hollywood. Und ich komme mal zu den Punkten. IMDb 7,3. Metascore 65, gar nicht mal so gut. Letterboxd wiederum bei einer 3,9.
8,5.
Eine 8.
Okay.
Eine glatte 8 ist es geworden. Aber definitiv eine Empfehlung. Guter Film.
Alright.
Tja. So, jetzt haben wir noch einen Auftragsfilm. Und Lee ist ja Fan von Katzencontent und hat ja hier ein Katzenhotel, wo er immer verschiedene Katzen und Kater aufnimmt. Insofern,
das muss mein Film sein.
Insofern ist das sein Film, hat man ihn auf, hab ihn auf dem Leib geschrieben hier, diesen Auftragsfilm. Grüße an Dennis den Dritten.
Und dann noch aus Deutschland.
Und dann noch aus Deutschland, ja. Kann das sein, dass wir bei 3500 Rezensionen, dass das unser erster Film mit Götz George ist, den wir überhaupt hier rezensieren?
Also zumindest mal in der Hauptrolle.
Zumindest in Hauptrolle, aber auch in Nebenrolle.
Das kann nicht sein. Würde ich nicht ausschließen wollen, aber.
Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, hier, wir haben ja einen.
Good job, you can do it. Do it. Come on, Dennis.
Los. Ein Job für ihn.
Find's raus.
Ja. Ja, aber dieser hier ist von Dennis dem Dritten. Und hast du eine Ahnung, wie er auf den kam? Gab es da eine Geschichte zu?
Ich weiß, dass er die Filme, die er uns auf jeden Fall aufträgt, alle mag.
Mhm.
Inklusive hier Emmett Otter und so. Und das sind alles so Herzfilme von ihm. Und er mag auch diesen Film, ja?
Ja.
Aber was er jetzt für einen genauen Bezug zu hat, kann ich dir nicht sagen.
Okay, weil das ist ja jetzt schon verhältnismäßig ungewöhnlich.
Ja.
Dass man sagt, dass er das jetzt nicht mit 7 ankommt, sondern mit so einem.
Definitiv, schon Connoisseur. Aber ich muss ja sagen, Emmett Otter ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Wahl.
Also ja, eben. Also finde ich super sympathisch, dass der dann mit so Sachen ankommt, die man halt nicht kommen sieht.
Für eine Überraschung gut.
Auf jeden Fall.
Dann raten wir erstmal.
Ne? Da ist halt die Frage, ob das dann auch immer gut ist. Ne? Mit Emmett Otter kann ich mich gar nicht so erinnern. Also auf jeden Fall nicht schlecht abgeschnitten.
Nee, den fallen mir beide gut. Ja.
So, jetzt hast du vorhin angefangen. Fange ich mal an. Auch hier, fuck, das ist wahrscheinlich das gleiche Szenario wie vorhin, ey. Ich tippe dich mal auf eine 7,5.
Okay.
Habe ich ja vorhin auch gemacht, hat ja super funktioniert.
Das hat super funktioniert, ja. Aber hier spielt kein Steven Seagal mit, das darfst du nicht vergessen.
Nee, aber ein Ralf Richter, Alter. Also jetzt,
Ralle Richter, hallo?
Der, also.
Der Schlucke ist doch, was ist das für ein Vergleich, Alter?
Ralf Richter war doch nicht Schlucke.
Ach nee, Ralf Richter war ja gar nicht
Semmelrogge Schlucke. Semmelrogge war
Schlucke. Ja, stimmt, Semmelrogge war Schlucke. Ralf Richter war, wie hieß er denn nochmal bei Bang Boom Bang?
Mann, eingelocht.
Ich komme nicht drauf, Alter. Das gibt's doch gar nicht, ey.
Ah, jetzt aber.
Das regt
mich konzentriere
mich
jetzt volle Kanne, Alter.
Ja, komm schon.
Dreh mich volle Kanne, so, das muss ich googeln, Alter. Das gefällt mir nicht.
Ach so, ja. Das lässt ja, jetzt keine Ruhe. Alter. Okay, gut.
Das weiß ich nochmal. Also, wenn du mich morgen um die Zeit fragst, weiß ich, das aus der Pistole geschossen.
Mhm.
Jetzt fällt's mir wieder nicht ein.
I fell asleep very, very hard. I did not die.
Hast du was?
Kalle Grabowski, Mann.
Kalle Grabowski.
Mann, logisch.
Nee, warte mal. Doch.
Doch, ja. Doch.
Wie hieß Dieter Krebs?
Dieter Krebs-Rolle, das weiß ich nicht mehr.
Ach, was gibt's da nicht, Alter.
Wie er ihm den Fernseher da über den Schädel haut.
Ja, großartig.
Mega, Mann. Ja, warte mal, ich muss ja noch deine
Achso, du bist ja auch, ja, richtig.
Ich sag, eine 7.
Mhm. Ui, hätte ich dich schon mal höher eingeschätzt als du mich. Mutig, ja gut, die Katze.
Ja.
Von der Bavaria fürs ZDF produziert.
Mhm.
Kann man, glaube ich, auch schon mal vorweg schicken. Aus einer Zeit, als die doch gute Sachen gemacht haben. Nein, also die Bavaria, ich meine, die macht ja immer noch, gerade im Serienbereich, schon echt gute Sachen.
Mhm.
Aber das ZDF, das hat sich, glaube ich, von dieser Sorte Film dann doch über die Jahre sehr distanziert.
Ja, war auch damals in den 80ern, glaube ich, ein eher ungewöhnlicher Film, oder? Also was so ins Kino kam, so aus deutschen Landen, waren ja auch dann eher Autofilme und so. Aber das
nee,
so
aber eben solche Filme gab's, aber die wurden halt eben auch oft fürs Fernsehen produziert. Und das meine ich, da
genau.
War das halt mit den Redaktionen beim Fernsehen noch so, dass die den Leuten auch was zugetraut haben.
Das stimmt.
Und das ist im Publikum. Und das wird es ja heute ja gar nicht mehr bringen.
Sowas. Heute geht man nicht mehr so ein Risiko ein, ne?
Nee, Alter, gehst nicht hin und machst so einen Banküberfall-Film. Also,
ja, so ein Dog Day Afternoon im Ruhrpott.
Ich weiß noch so, das Amok-Spiel, das war ja auch so ein Ding, wo es um eine Geiselnahme in einem Radiosender ging und dann so. Da geht es dann plötzlich viel mehr um irgendwelche persönlichen Beziehungen als um das eigentliche Attentat oder um die Bedrohung oder die Geiselnahme und sonst was. Und hier ist ja das Wie und also warum Geiselnahme und was die sich aber alle dabei gedacht haben und so, weil es ja ausgeklügelt ist, das steht hier halt im Fokus und nicht irgendwie diese Dreiecksbeziehung, die man ja auch erzählen könnte hier, weißt du, mit Frau vom Filialleiter und so.
Ja, klar.
Aber ich finde es bei dem, kann ich glaube ich auch vorweg schicken, ich finde es krass, wie der das mit klein, also mit wenig Aufwand, wobei das wird dem nicht gerecht, aber er hat halt keine große Effekthascherei, sondern es geht hier halt wirklich nur um die Story und wie sie gestrickt ist und das halt wirklich mit einfachen Mitteln.
Mhm.
Fand ich irgendwie krass.
Das stimmt. Und zur Story kommen wir mal gleich.
Ja.
Also wir sind in Düsseldorf, Ende der 80er Jahre. Unsere Hauptfigur ist Probeck Probeck wird gespielt von Götz George und das ist ein Schwerkrimineller, der schon dicke Dinger gedreht hat in seinem Leben. Der vögelt gleich in der Anfangsszene mit Jutta rum in einem Hotelzimmer. Jutta ist wiederum verheiratet mit einem Bankdirektor namens Herbert Eser. Und genau diese Bank, die nämlich auch auf der anderen Seite des Hotels ist, wo sich unser Probeck eingenistet hat, wird von Junghain und Britz kurz danach überfallen oder am nächsten Tag oder wann war das?
Ja, am nächsten Morgen. Also die haben ganz früh morgens Sex, dann wird ja auch eine Uhrzeit, 5 Uhr irgendwas, als sie dann aufstehen und dass dieser Tag beginnt, die ja noch sagen so, das wird unser Tag und an dem Tag wird dann die Bank überfallen, vormittags ja.
Stimmt, nochmal irgendwie markant ins Ohr gedrückt hier, Eric Burdon, Good Times, da singen die noch laut mit im Radio. Und das sind so seine beiden Komplizen bei diesem Banküberfall, die werden gespielt von Heinz Hönig und Ralf Richter.
Ja.
Und dazu muss man sagen, dass er die ganze Zeit über Funk mit den Jungs in Verbindung steht. Und im Hintergrund aus dem Hotelzimmer koordiniert er quasi diesen, mit einem Scharfschützengewehr, wo er halt durchguckt, koordiniert er diesen Banküberfall. Und die beiden verschaffen sich halt Einlass zu der Bank, ganz am Anfang, wo noch keine Kunden da sind, sondern wo die Mitarbeiter reinkommen. Und verschanzen sich in dieser Bank und nehmen praktisch die ganzen Mitarbeiter als Geisel, während draußen sich dann die, während draußen dann die Polizei anrückt.
Naja, ich glaube, da ist halt die Beschaffenheit dieses Platzes, wo die Bank ist, schon auch recht wichtig.
Ja, weil, ja.
Ne? Weil das ja so eine Art Innenhof ist und die Bank unten drin ist und er aber von oben in einem, aus dem Hotelzimmer den ganzen Innenhof überblicken kann und damit eben auch sieht, was die Polizei macht. Plus, was auch wichtig ist, er hat ein Funkgerät im Zimmer stehen, wo er den Polizeifunk abhört.
Stimmt, ja.
Das heißt, er hört auch, was die Polizei bespricht und sieht dann eben auch das, was dann sich im Innenhof abspielt und hat deswegen den ganzen Überblick.
Ja. Also er ist definitiv eine andere Liga als die beiden eher einfach gestrickten Bankräuber, weil er denkt 3 Schritte voraus und hat alles im Blick, was da passiert und natürlich reagiert er auch auf die Funksprüche und muss dann auch teilweise physisch eingreifen, wenn da irgendwas passiert. Was ich jetzt hier nicht verraten will, aber er ist schon der Macher.
Mhm. Ja, ist der Drahtzieher und die beiden ja bestenfalls Kleinkriminelle. Also wir erfahren dann schon auch, dass die natürlich auch eine längere kriminelle Vergangenheit haben im weiteren Verlauf.
Mhm.
Aber ja, erzähl mal weiter.
Ich weiß nicht, wie weit ich hier noch groß weiter erzählen soll. Also eigentlich geht es dann...
Naja, die brechen... Also weil ich war im ersten Moment schon verwundert, weil es für mich danach aussah, als würde er die Jungs auflaufen lassen. Als dann, als er anruft und sagt, Überfall in der Bank. Weil er ruft ja anonym bei der Polizei an und ruft überhaupt erst auf den Plan.
Ja, stimmt.
Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, Alter, was? Lässt der jetzt seine Jungs irgendwie
dachte ich auch.
Auflaufen? Und das war aber Teil der Inszenierung, weil die Polizei soll kommen.
Genau.
Das ist Teil des Plans, weil die eben auch die Geiseln, die in der Bank sind, dann eben entsprechend nehmen. Und das ist alles Teil dieses ganzen ausgeklügelten Dings. Und da gibt es dann halt auch noch die eine oder andere Wendung.
Mhm.
Aber ich finde eben, dass das Drehbuch, also wie man mit Informationen versorgt wird und zu welchem Zeitpunkt, ist clever gelöst.
Ja, es ist auch interessant, vielleicht kann man an der Stelle sagen, dass nicht ausschließlich das Geld, was in der Bank gelagert wird, das Ziel ist, sondern die planen natürlich dann eine viel größere Summe von der Polizei dann zu kriegen und bei der Flucht dann zu sichern. Also das ist dann der große Überbau, wo es dann hin soll.
Ja.
Ja. Und es gibt auch ein paar Action-Einlagen, kann man an der Stelle sagen, weil, wie ich schon meinte, Probeck muss auch teilweise aktiv werden.
Mhm.
Das würde, glaube ich, den Film ein bisschen kaputt machen, wenn man da die einzelnen Szenen beschreibt.
Ja, natürlich.
Muss man nicht. Aber gut, so Götz George in den 80ern hat er schon als Schimanski bewiesen, dass er auch mal, durchgreifen kann. Ist ja schon so ein kerniger Typ.
Deswegen finde ich das auch so lustig, was hier die Tagline ist, also womit dieser Film beworben wurde. Götz George als Profikiller. Und das finde ich halt so lustig, weil hier wird eine fucking Bank überfallen. Also ey, also Profikiller ist hier wirklich der falsche Begriff.
Das ist eine bescheuerte Tagline,
ja. Ja, und ich glaube, schauspielerisch müssen wir auf jeden Fall noch Joachim Kemmer erwähnen, der hier Voss spielt. Das ist dann neben der Einsatzleiter der Polizei, der manche der Pappenheimer ja auch schon kennt.
Mhm.
Und der Filialleiter Eser, eben der Mann von Jutta, der wird von Ulrich Gebauer gespielt.
Ja, und wir haben, glaube ich, auch gar nicht erwähnt, dass Gudrun Landgräbe...
Achso, hast Jutta du nicht gesagt?
Nee, ich glaube nicht.
Ja. Ja, das ist schon auch wichtig, klar. Die ist hier die weibliche Hauptrolle. Mhm. Und das Ganze inszeniert von Dominik Graf.
Mhm.
Das ist ja schon auch einer der größeren, die wir in Deutschland haben.
56 Regie-Credits, ist immer noch ganz gut im Geschäft.
Ja, und hat ja auch mit dem Angesicht des Verbrechens dann da eine ganze Riege an deutschen Jungstars geliefert, irgendwie mit Ronald Zerfeld und Max Riemelt und
stimmt, war super bekannt, ja.
Ja, und geschrieben hat das Christoph Fromm auch basierend auf dem Roman von Uwe Erichsen, Das Leben einer Katze. Ja, gab 3 Nominierungen beim Deutschen Filmpreis. 2 für die Hauptrolle, also Gudrun Landgräbe und Götz-George waren nominiert, sind leer ausgegangen, gewonnen hat aber die Regie. Dominik Graf hat einen Filmpreis bekommen für diesen Film. So, wie fandst du das?
Cool. Geht knapp 2 Stunden und ja, wie ich schon anfangs eingeläutet habe, ist für mich so ein bisschen Dog Day Afternoon im Ruhrpott.
Voll.
Mit ein bisschen.
Das ist voll Dog Day Afternoon.
Mit ein bisschen deutschen Einflüssen, aber schon so für die deutsche Filmlandschaft recht mutiger Film und irgendwie hat mir gefallen. Kernige Typen drin. Die Schlussszene fand ich sensationell. Also die Endszene, wenn es halt wirklich, wenn das Bild halt einfriert und wenn der Nachspann kommt, die finde ich mega, weil die, ich liebe das, wenn es so, wenn so die Tonalität eines Films dann gebrochen wird durch einen Moment am Ende so und das ist hier auch passiert. Und hat mir gut gefallen. Wie ging's dir?
Mir hat er sehr gut gefallen.
Sehr gut sogar. War es bei dir in Erstsichtung?
Ja.
Ach, bei mir auch, okay.
Ja, ich kannte den nicht.
Kannten wir beide nicht.
Und ja, also war zu Beginn skeptisch, weil so gerade Ralf Richter und so, der hat ja schon, also der ist jetzt auch hier schauspielerisch, finde ich, der halt das macht, was man noch am ehesten von ihm erwartet.
Wie der auch immer aussieht, Alter, diese Klamotten von ihm, diese komischen Bodybuilder-Hosen, ja, weißt du, und dann diese, man sieht ja bei ihm immer die Taille total und dann irgendwie
der hat zieht seine Hosen so hoch.
Der zieht seine Hosen so hoch, das sieht so witzig aus.
Ja, hat er privat auch gemacht, also
das ja, so läuft
auch tatsächlich nicht viel Kostüm mit bei, ja, aber ich finde gerade halt Heinz Hönig hat schon auch ein paar Momente, wo er schauspielerisch was zeigen kann.
Ja.
Finde ich halt so lustig, weil der ist jetzt aktuell im Dschungel.
Stimmt, ja, Dschungelcamp.
Und RTL wirbt halt knallhart mit Bildern von ihm aus den 80ern und 90ern. Ne? Also,
ja, okay.
Wo ich auch dachte, Digga, so sieht er halt nicht mehr aus. Aber gut.
Ja, ist schon fürs Dschungelcamp ist der schon sehr prominent, oder?
Also, naja,
der hat ja schon eine recht halt, krasse Filmkarriere gemacht,
ja,
oder?
Aber da siehst du mal, wo er gelandet ist, ne?
Traurig, traurig, ja.
Also Claude Oliver Rudolph und Co. waren ja auch schon alle.
Ja,
also,
waren schon Namen, ey. Wenn da irgendwelche Influencer auftauchen oder irgend so ein, keine Ahnung, Fußballtrainer aus der dritten Liga, wundert man sich nicht, aber...
Ja, vor allem, das ist ja das Traurige, so. Ne? Der ist da jetzt drin mit irgendwie, da ist ja die Hälfte der Leute, sind irgendwelche Reality-Stars.
Kennst du gar nicht, ja.
Ja, nee, der Witz ist, das sind aber die eigentlich Bekannten jetzt. Die Leute, die sich das angucken, die kennen Heinz Hönig
nicht. Die wissen nicht, wer das ist, ja. Das ist, Alter, das ist so traurig.
Das ist halt echt hart.
Für uns als Filmfans ist das ein Albtraum, ja.
Ja, ist bitter. Aber gut, ich finde eben ihn hier echt gut und mich beeindruckt dieser Film wirklich, weil ich den sensationell inszeniert finde. Ich finde es so krass, mit was für einfachen Mitteln, die hier eine Spannung generieren, weil es wirklich nur darum geht, wann kriegst du als Zuschauer welche Information?
Hm.
Und das mit einem Pacing, was ich wirklich gut fand.
Ja.
Weil der baut eine Spannung auf und die hält er dann auch über weite Strecken und das ist wirklich interessant zu verfolgen, wie das Ding ausgeht. Für mich hat er am Ende dann 1-2 Sachen gemacht, die ich nicht optimal fand, wo ich dachte so, ja gut, da haben wir dann eben so ein paar Momente, wo es mich nicht wundern würde, wenn dann eben auch irgendwie eine ZDF-Redaktion gesagt hätte, ja das muss aber, brauchen dann noch so und so einen Moment. Aber bis dahin hat der mich wirklich beeindruckt, weil ich den so geil anders fand, als halt viele deutsche Filme, die man so kennt.
Finde ich auch.
Aus dem Fernsehen.
Also ich muss sagen, ich finde an 1-2 Stellen fand ich ihn ein bisschen unorganisch. Da hat mir das nicht gefallen, wie das inszeniert worden ist, wie bestimmte Leute dann reagiert haben in dieser Situation. Du hast zum Beispiel eine Szene mit den Erdnüssen, wo der ermittelnde, wie hieß er? Der ermittelnde Polizeiinspektor
Voss.
Halt, genau, Voss. Wo der halt sagt so, ey, wir hatten hier meine Erdnüsse genommen, die waren abgezählt und alle lachen so. Und davor ist halt etwas passiert, wo es halt auch Kollateralschäden gab, weißt du, wo ich dann dachte, okay, also in diesem Moment, kurz danach, macht man nicht irgendwie so einen Spruch und alle lachen dann darüber, sondern das ist eine super angespannte Situation eigentlich danach. Das fand ich wiederum ein bisschen unglücklich inszeniert. Aber insgesamt ist der schon stimmig. Bin ich bei dir.
So, aber nur wie Götz-George und Heinz Hönig hier, sobald sie miteinander sprechen, beide voll irgend so ein Berlinerisch verfallen.
Ja, voll.
Finde ich auch irgendwie lustig.
Ja, Berliner Schnauzen.
Und ey, Joachim Kemmer macht auf jeden Fall AD-Konkurrenz, Alter, mit seiner Unibrow. Der hat ja wirklich, das ist so unglaublich, was der für Augenbrauen rockt in dem Film.
Ernie und Bert.
Zu hart.
Ja.
Ja, die Katze.
Das ist die Katze.
Danke dafür, hey, ich fand das fett.
Dann ist der dritte auch wieder. Guter Film, guten Film hier in den Ring geworfen.
Na. Na, echt cool.
Ja, war schön, ihn mal gesehen zu haben.
Ja, und der müsste bekannter sein, finde ich. Also, so, wenn es um deutsche Filme geht, finde ich, müsste der auch genannt werden, weil das
der ist gut vergessen, Augen, ja.
Wirklich ein guter Film.
Aber tatsächlich sehr geschätzt in manchen Kreisen. Also, ich habe auch schon bei Letterboxd hier in meiner Bubble in einem Text gelesen, dass es der beste deutsche Film ist für den einen oder anderen.
So gleich.
Ja, ja. Okay. Dass die sagen, das ist. Oder zumindest der beste Film aus den 80ern oder so aus Deutschland.
Also wenn man jetzt zum Beispiel mal nur das Genre nimmt, weil da gab es ja schon auch den ein oder anderen deutschen Film mit so Banküberfällen.
Dann ist der wahrscheinlich ganz oben.
Dann sehe ich den auch oben.
Ja. Was so die komplette Filmgeschichte angeht, wird er wohl gegen das Boot und Co. abschmieren. Also da gibt es wahrscheinlich ein paar, die sind ein bisschen größer. Aber ein guter Vertreter aus Deutschland, finde ich schon.
Ja, cool. Sind wir uns da einig, ey, geil.
Ja, hier kann Steven Seagal Desaster. Dich habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig eingetaktet.
Mhm.
Ja, kommen wir zu den restlichen Punkten. IMDb ist bei einer 7,1 für die Katze. Ist Metascore, habe ich nicht gefunden. Hast du da was?
Nein.
Und bei Letterboxd gibt es eine 3,6.
Ja.
Von mir eine 7,5.
Geil. Punktlandung.
Punktlandung von dir.
Sehr schön. Ich bin bei 9.
Oh, da habe ich ja nochmal richtig reingeschissen jetzt nochmal am Ende.
Ja, aber das ist wie gesagt nur Kosmetik, weil das konntest du nicht mehr verlieren.
Ist zu verkraften?
Ja, ich bin bei 4 Miesen.
Mhm.
Und du bei 2,5.
4 zu 2,5.
Yes, sir.
Okay.
Das war eine recht souveräne Veranstaltung von dir heute.
Nice.
Ja, gut, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so oft Mörder daneben gerannt. Es war halt der erste Film. Das war halt wirklich ein beschissener Start und der hat mich reingeritten.
Der ist egal, Film hat es auf jeden Fall. Der hat mich erstmal ein bisschen ruhig hier aufspielen lassen.
Ja.
Das stimmt, ja. Ja, gut, habe ich auch mal einen Punkt geholt. Muss auch mal sein.
Ah ja.
Ah ja.
Auf jeden.
Schön.
Erst recht so zum Monatsende hin. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es steht, aber ich gehe mal davon aus, ich bin noch vorne.
Du bist noch vorne, das kann ich dir auf jeden Fall auch sagen. Ich kann dir auch gleich verraten, wie es steht. Und in der Zeit können wir ankündigen, dass unsere aufgeschobene Folge mit Hakan auf jeden Fall als nächstes hoffentlich stattfindet.
Mhm.
Das ist dann die nächste Episode und da reden wir über Rattennest und Kiss Me Deadly mit dem Herrn.
Das ist der gleiche, ne? Rattennest.
Ja, das Kiss ist der gleiche, das ist der Originaltitel. Für diejenigen, die da mitgucken wollen, da gibt es für Jensmann diesen Film.
Ja.
So, wie steht das Punktraten? Wollen wir mal gucken?
Mhm.
Ich habe jetzt auf 2 zu 4 aufgeschlossen.
Okay.
1 zu 4 stand es vorher. Jetzt steht es 2 zu 4 mit dieser Episode.
Siehste, da ist ja noch alles drin.
Da geht noch was.
Ja.
Sind auf jeden Fall noch 3 Episoden, glaube ich. Insofern, ich kann noch gewinnen.
Siehste.
Da muss ich aber einen ziemlichen Durchmarsch hier hinlegen und das ist bei dir nicht so leicht.
Alles möglich.
Schauen wir mal. Eher Außenseiterchancen im Wettbüro.
Chinese Bookie.
Der Chinese Bookie, genau. Ob der da die Quote wäre, glaube ich, schlecht bei ihm, was mich angeht. Jetzt aber hier.
Ah, jetzt geht das auch noch los.
Bricht der zusammen vor dem Witz.
Gott, oh Gott.
So.
So schlimm sind die Witze schon. So, dann begrüßen und bedanken wir uns noch bei allen Supportern und den neuen Supportern.
Supporterinnen natürlich auch.
Natürlich. Wobei da jetzt keine neuen Ladies dazugekommen sind.
Das stimmt, deswegen hast du eigentlich richtig gejettert. Da waren keine Ladies bei. Wo sind die Ladies hier, die uns supporten? Was soll das?
Ja, Ladies, what's up? What's up, Sluts?
What's up, Sluts? Wo seid ihr? Komm, gebt uns Geld.
Ja. Nee, und erst recht, wenn die dann solche geile Filme beisteuern, dann dürfen da natürlich noch mehr von euch kommen.
Sehr gerne.
Deswegen nochmal der Hinweis, noch jetzt im Januar habt ihr die Chance, wenn ihr uns supportet, dann könnt ihr alle bisherigen Supporter-Episoden hören. Wenn ihr danach kommt, nur noch die, die dann gerade rausgekommen ist.
Guter Hinweis.
Ja. Sowieso hier. Only likes matter.
Likes rule all. Ja, only likes matter. Und da ist unser OnlyFans-Account, ja. Die werden immer bevorzugt, die Jungs und Mädels bei Patreon und Steady.
Eben, und Links dazu gibt's auf Social Media.
So sieht's aus, da findet ihr. Da findet ihr alle Links, die ihr braucht. Also springt auf den Zug und supportet die Banausen.
Unbedingt.
Gutes Schlusswort und dann würde ich sagen, schönes Wochenende alle und die SupporterInnen hören wir am Sonntag, den Rest am Dienstag. Bis dahin.
Sehr schön.
Peace. Tschö.
Bewegt Bild Banausen.